Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Leute, das hier ist jetzt Folge 201. Die erste Folge nach unserem 200-Folgen-Jubiläum. 4 Folgen zum Fall Amanda Knox. Und ich glaube, wir müssen erstmal ein riesiges Dankeschön an euch alle aussprechen. Wir haben so viele liebe Kommentare und Nachrichten zur 200. Folge bzw. zu den Folgen bekommen. Wir waren, glaube ich, auch so super erleichtert, weil wir natürlich sehr viel dran gearbeitet haben, auch sehr viel Druck, glaube ich, selbst verspürt haben und natürlich auch wussten, dass es ein bekannter Fall ist, den wir ja auch da genau deswegen ausgesucht haben, weil er bekannt ist und wir trotzdem das Gefühl hatten, da kann man auch noch was zu erzählen, beziehungsweise wir hatten das Bedürfnis. Und die allermeisten von euch waren da super supportive und waren super lieb und irgendwie war es dann voll so, okay, puh, alles gut gegangen. Und ich glaube, ihr wisst halt gar nicht unbedingt immer, wie sehr wir das schätzen und wie glücklich uns das macht. Mhm. So jede kurze Nachricht, jedes kleine Herzchen, was wir kriegen, so wir sind wirklich, das ist immer so wie die Freigabe, sich freuen zu dürfen. So, vorher sind wir total angespannt. Und wenn dann die Ersten sagen, oh, es war cool oder oh, ich habe noch was gelernt, dann ist gleich so, aufatmen.
Ja, ich fand es auch, es war total schön und hat mich irgendwie richtig happy gemacht. Ja. Deswegen danke an alle. Und jetzt 201, ich habe auch ein Foto gemacht, als ich das abgespeichert habe, die 201. Folge ist.
201.
Weißt du, woran es mich halt tatsächlich auch ein bisschen erinnert hat? So, weißt du noch, der erste Abend in München, als wir auf Tour waren? Und dann war es so, oh mein Gott, alles, was man sich vorher so im Kopf ausgemalt hat, hat irgendwie funktioniert.
Ja.
Ich fand das so, das war auch so, das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergleichbar. Immer, wenn man was released und dann kommen so die ersten Reaktionen und dann denkt man so, ha. Ja. Und genau so war das irgendwie in München damals, weil wir davor gar nicht wussten, ob das alles so klappen wird oder so und ob das überhaupt irgendwen interessiert. Und da war das dann auch so, als dann so der Applaus losging und sowas. Ah, okay,
ja, man wusste gar nicht, ob es auch klappt und so weiter. Ich glaube, also wirklich der erste Abend war ja auch der aufregendste. Ich glaube, einer der aufregendsten Momente meines Lebens, muss ich tatsächlich sagen. Ich war selten so doll aufgeregt. Das heißt, wenn ihr vielleicht das erleben möchtet, also die nach Zürich kommen, ich sehe schon shaky hands und alles. Denn wir gehen ja diesen Herbst wieder auf Tour, sind im Oktober und im November in Deutschland, in Österreich und auch der Schweiz. Und wir freuen uns unglaublich. Wir hatten so viel Spaß letztes Jahr und freuen uns auf einen schönen Abend mit True Crime und ganz viel cozy zusammensitzen und wie mit Freundinnen und Freunden.
So, aber und bevor wir uns jetzt aber nach Irland begeben und uns unseren heutigen Fall angucken, kommt noch kurz ein bisschen Werbung.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Und Tour ist auch das perfekte Stichwort. Als Amanda und ich nämlich letztes Jahr im Herbst unterwegs waren auf Tour, hat Holy mich nämlich tatsächlich begleitet. Bei Holy gibt es pulverbasierte Softdrinks und Energydrinks. Das heißt, ihr könnt euch die ganz einfach mit Wasser zusammenmischen. Da kriegt man so eine ganz coole Flasche. Und ja, die habe ich immer dabei gehabt. Und wenn man dann irgendwie abends im Hotelzimmer liegt und man braucht noch unbedingt was Süßes zum Trinken, aber man möchte nicht mehr das Haus verlassen, ist es perfekt. Oder auch am nächsten Morgen, wenn es dann schnell gehen muss, nimmt man sich einfach sein Lieblingspäckchen, mischt es mit etwas Wasser und dann geht die Fahrt los. In meinem Fall war das übrigens, also eins meiner Lieblingspäckchen, ich kann mich nicht ganz entscheiden, Citrus Cobra. Das ist Energy mit Zitrusgeschmack. Und das hat mich sehr oft begleitet, auch gerade auf langen Autofahrten.
Und wie ihr wisst, bin ich ja auch so eine süße Maus. Ich liebe süße Getränke. Nicht nur auch, als wir auf Tour waren, sondern habe die eigentlich auch immer bei mir zu Hause. Und was ganz cool ist, ich habe da meine Holy-Pakete so ausgebreitet. Und als letztes Mal auch so Gäste bei mir zu Hause waren, habe ich die auch so angeboten, wie so ein kleines Buffet. Und jeder konnte sich seine Lieblingssorte aussuchen. Meine Lieblingssorten sind aus der Hydration-Reihe. Und das sind unter anderem White Peach und Pink Grapefruit. Ich finde, die schmecken einfach so super natürlich und nicht so künstlich, was mir eigentlich immer sehr wichtig ist. Deswegen, das ist meine persönliche Empfehlung an euch.
Da kann ich mich anschließen, weil ich war auch wirklich überrascht. Ich habe es tatsächlich anders erwartet, muss ich sagen, bei den Hydration-Getränken, weil ich da noch so Getränke von früher irgendwie im Kopf hatte. Aber ich liebe auch die Idee, das für die Gäste so auszubreiten. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber, glaube ich, mal ausprobieren. Holy ist aber nicht nur praktisch, wenn ihr Gäste habt oder wenn ihr Auto fahrt. Es ist einfach insgesamt super praktisch für unterwegs. Holy enthält kein Zucker, kein Taurin, nur natürliche Aromen und Farbstoffe. Und was uns beiden natürlich auch wichtig ist, man spart total viel Plastik, weil man sich unterwegs nicht immer eine neue Flasche kaufen muss oder so, sondern einfach seine Flasche hat und da einfach seine Tütchen reinmachen kann.
Und wenn ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen habt, Holy zu testen, dann können wir euch auf jeden Fall auch das Starter Set Deluxe empfehlen. Da bekommt ihr nämlich den Shaker und auch eben die Probierboxen, die Marieke ganz am Anfang schon erwähnt hat. Und da spart ihr sowieso schon 30 Euro, wenn ihr das als Bundle bestellt. Aber wenn ihr unseren Code PUPPIES5 benutzt, bekommt ihr auch nochmal 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Das ist PUPPIES wie in unserem Namen und 5 dann anschließend alles groß geschrieben. Und den Code und auch den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree.
Und das war es auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr noch da seid. Wir begeben uns jetzt nach Irland. Da uns unser heutiger Fall ja mal wieder nach Irland führt, kommt an dieser Stelle mal eine kurze Begriffserklärung bzw. eher Begriffserinnerung. Die Polizei in der Mehrzahl in Irland bezeichnet man als Gardaí bzw. The Guards. Und ein einzelnes Mitglied der Polizei, also eine Polizistin oder einen Polizisten, bezeichnet man dann als Garda oder auch als Guard, wobei das wohl etwas umgangssprachlicher ist. Und das war es auch schon mit der kurzen Erinnerung. Und wenn wir uns jetzt einmal alle gemeinsam die Landkarte von Irland vorstellen, liegt dort an der Ostküste, so auf mittlerer Höhe, die irische Hauptstadt Dublin. Von dort aus bewegen wir uns jetzt in einer ziemlich geraden Linie, 90 Kilometer in Richtung Westen, und landen so in County Offaly, genauer gesagt in dem kleinen Städtchen Tullamore. Falls euch der Name dieser Stadt bekannt vorkommt, könnte das vielleicht auch etwas damit zu tun haben, dass dort ein sehr bekanntes Getränk herkommt. Nämlich die irische Whisky-Marke Tullamore Dew, die hier vor fast 200 Jahren zum ersten Mal hergestellt wurde. Gucken wir uns die Stadt jetzt einmal genauer an, fällt uns wahrscheinlich der Grand Canal auf. Ein Kanal, der einmal quer durch die Stadt verläuft, und an diesem Kanal wollen wir jetzt einmal ein bisschen entlang schlendern. Wir laufen durch die Stadt immer weiter in Richtung Osten, also eigentlich dahin, wo wir gerade herkommen, laufen an den letzten Häuserreihen vorbei, die hier links und rechts vom Kanal stehen und die schließlich von saftigen grünen Feldern, Büschen und Bäumen abgelöst werden. Hier, ganz am Rande der Stadt, steht Fiona's Monument oder auch Fiona's Memorial. Es ist eine große, runde Statue aus geschliffenem, poliertem, dunklen Stein. Und am Fuße des Monuments ist ein Spruch eingraviert. Übersetzt: Eine Mutter hält die Hände ihrer Kinder nur für eine kurze Zeit, doch sie hält sie für immer in ihrem Herzen. Neben Fiona's Monument verläuft hier am Grand Canal auch noch Fiona's Way. Ein Pfad, der ganz idyllisch am Kanal entlang führt und der, wie das Monument, seit einigen Jahren an eine junge Frau namens Fiona Pender erinnert, die an einem Augusttag im Jahr 1993 spurlos verschwand. Fiona war am Tag ihres Verschwindens 25 Jahre alt gewesen. Sie arbeitete als Friseurin und ab und zu auch mal als Model. Gemeinsam mit ihrem Freund John wohnte sie in einer Wohnung in Tullamore und die beiden freuten sich sehr auf die Zukunft, denn die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes stand unmittelbar bevor. Fiona war nämlich im 7. Monat schwanger. Den 22. August 1993 hatte Fiona gemeinsam mit ihrer Mutter Josephine verbracht. Die beiden waren einkaufen gewesen und hatten Kleidung für das sehnlichst erwartete Baby besorgt. Am nächsten Tag, dem 23. August, hatte John sich dann früh morgens von Fiona verabschiedet und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Was er nicht ahnte, dass es ein Abschied für immer sein würde. Denn Fiona verschwindet an diesem Tag. Spurlos. Mehr als 30 Jahre sind seit dem Verschwinden von Fiona und ihrem ungeborenen Baby mittlerweile vergangen. Niemand weiß, wo die beiden sind. Zumindest niemand, der bereit ist, diese Informationen mit der Polizei oder Fionas Angehörigen zu teilen. Die Gardaí haben nämlich den Verdacht geäußert, dass es da draußen sehr wohl Menschen gibt, die mehr wissen, die sich aber entschieden haben, zu schweigen. Möglicherweise aus falsch verstandener Loyalität. Die Ermittlerinnen haben laut Zeitungsangaben auch einen sehr konkreten Verdacht, wer hinter Fionas Verschwinden steckt und wohl sogar eine Idee, welches Motiv hinter der Tat stehen könnte. Es soll sich um eine Person handeln, die Mitte der 90er Jahre in der Region gelebt hatte und die der Familie von Fiona wohl auch bekannt gewesen sein soll. Doch trotz des starken Verdachts, bis heute gab es keine Anklage und vor allem auch keine Antworten im Fall Fiona Pender. Es ist der 12. Januar 2022. 28 Jahre sind seit dem Verschwinden von Fiona Pender vergangen. Es ist kurz nach 13 Uhr, als einigen Menschen in Tullamore ein Mann auf einem Mountainbike auffällt. Der Mann trägt dunkle Sportkleidung und die Gabel seines schwarzen Mountainbikes leuchtet neongrün. Um kurz vor 14 Uhr zeichnet eine Überwachungskamera auf, wie der Mann auf dem Mountainbike langsam hinter einer Fußgängerin hinterherfährt. Er scheint ihr zu folgen. Erst als die Frau, Beata B., einen Supermarkt betritt, dreht der Mann ab. Kurze Zeit später, gegen 14 Uhr, bemerkt Anne-Marie Kelly, die mit ihrem Hund an der geschäftigen Church Road in Tullamore entlang spaziert, dass ein Mann auf einem Fahrrad dicht hinter ihr fährt. Sie macht einen Schritt zur Seite, um den Fahrradfahrer vorbeizulassen, doch er überholt sie nicht. Er starrt sie an und fährt dann einfach weiter, ganz langsam, hinter ihr her. Anne-Marie versucht, den Mann abzuschütteln. Sie verlässt die Church Road und läuft durch die Straßen der Stadt. Ohne Erfolg. Der Mann bleibt ihr dicht auf den Fersen. Sie entscheidet sich schließlich, am Grand Canal entlang zu laufen, jedoch nicht in Richtung Westen, was sie dann durch die Stadt führen würde, sondern in Richtung Osten, raus aus der Stadt. Auf der einen Seite des Kanals verläuft hier ein Trampelpfad, der jetzt im Januar matschig und ziemlich unwegsam ist. Und Anne-Marie hofft, dass der rutschige Untergrund dem Mann, der hier auf dem Fahrrad unterwegs ist, abschrecken wird. Ihr Plan wird jedoch nicht aufgehen. Statt wieder abzudrehen und sie in Ruhe zu lassen, steigt der Mann einfach von seinem Mountainbike ab und schiebt es hinter ihr her. Mit ihrem Verfolger im Rücken läuft Anne-Marie am Kanal entlang, bis sie schließlich zur Digby Bridge gelangt, wo sie auf mehrere Menschen trifft und der Mann mit dem Fahrrad sich endlich aus dem Staub zu machen scheint. Insgesamt wurde Anne-Marie Kelly über mehrere Kilometer und gut eine Stunde lang verfolgt. Gut eine Viertelstunde, nachdem Anne-Marie Kelly an der Brücke angekommen war, beginnen die beiden Grundschullehrerinnen Jenna Stack und Eva Marin ihre Joggingrunde am Kanal. Die beiden haben schon gut einen halben Kilometer zurückgelegt, als ihnen ein schwarzes Mountainbike mit neongrüner Gabel auffällt, das in einer Hecke liegt. Ein tolles Fahrrad, denkt Jenna Stack im Vorbeilaufen und fragt sich noch, was so ein Fahrrad in der Hecke zu suchen hat, als sie, kaum ein paar Schritte weiter, plötzlich lautes Rascheln, das aus der Hecke zu kommen scheint, hört. Das Rascheln ist laut und Jenna ist sich sicher, dass es nicht von einem Tier kommt. Es ist zu eigenartig. Vielleicht ist der Fahrer oder die Fahrerin des Mountainbikes gestürzt und im Graben hinter der Hecke gelandet. Ihre Freundin Eva nähert sich der Hecke und fragt mit lauter Stimme, ob alles in Ordnung sei und ob sie irgendwie helfen können. Sie bekommt keine Antwort. Nur das Rascheln wird lauter. So laut, dass Jenna Stack nun Angst bekommt. Sie versucht zu erkennen, wo das Rascheln herkommt, als sie dunklen Stoff sieht. Eine dunkel gekleidete Person scheint, mit dem Rücken zu den beiden Frauen im Brombeergebüsch zu knien. Jenna ruft noch einmal, wir wissen, ob alles in Ordnung ist. Die Person in den Büschen dreht sich um. Es ist ein Mann. Er hat dunkle, kurze Haare und dunkle Bartstoppeln. Sein Gesichtsausdruck wirkt beängstigend und er ruft den beiden Joggerinnen zu, dass sie abhauen soll. Doch Jenna Stack kann erkennen, dass der Mann nicht alleine ist. Da ist noch jemand. Eine Frau, die unter dem Mann liegt und von ihm nach unten auf den Boden gedrückt wird. Ihre Beine rotieren, treten um sich und sie scheint mit aller Kraft gegen den Mann anzukämpfen. Eine Vergewaltigung fährt es Jenna in den Kopf. Sie schreit den Mann an, er solle die Frau in Ruhe lassen. Sie habe ihr Handy dabei und würde jetzt die Polizei verständigen. Als der Mann daraufhin eine einschüchternde Bewegung in Richtung der beiden Frauen macht, rennen sie los. Mit klopfendem Herzen rennen die beiden am Kanal entlang. Die Drohung, sofort mit dem Handy die Polizei zu verständigen, war eine Lehre gewesen. Keine der beiden Frauen hat ein Mobiltelefon dabei. Und so rennen sie, bis sie schließlich nach gut einem halben Kilometer auf die ersten Menschen treffen und Alarm schlagen. Um 15.34 Uhr geht der Notruf bei der Garda-Station in Tullamore ein. Der Anrufer wirkt aufgelöst, wiederholt immer wieder panisch, dass da eine Leiche im Graben sei. Es ist nicht einfach, ihm alle wichtigen Informationen zu entlocken. Als schließlich klar ist, was wo los zu sein scheint, wird die Ermittlungsabteilung der Garda-Station informiert und zwei Gardi machen sich mit dem Auto auf den Weg zum Kanal, wo sie wenige Minuten später eintreffen und von den Anwesenden in die richtige Richtung dirigiert werden. Sie fahren den Weg neben dem Kanal entlang, bis sie auf einen Fahrradfahrer treffen. Es ist der Mann, der kaum 10 Minuten zuvor panisch bei der Polizeiwache angerufen hatte, nachdem die beiden Joggerinnen ihn auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatten. Er ist es, der jetzt den Blick der beiden Gardi auf den Graben lenkt. Als Garda dann aus dem Auto steigt, fällt sein Blick sofort auf die Person, die da im Graben liegt. Er streift ein paar Einweghandschuhe über und steigt zu der Person hinab. Es ist eine junge Frau in Sportkleidung. Ihre langen Haare sind zerzaust, verfangen in den dornigen Zweigen der Brombeerbüsche und von Blut verklebt. Sie scheint schwer verletzt, ist so voller Blut, dass der Garda nicht erkennen kann, wo das Blut überhaupt herkommt. Er öffnet die Jacke der jungen Frau und beginnt mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. 10, 15 Minuten geben er und sein Kollege Garda Hunter alles, um der jungen Frau zu helfen, bis schließlich die Rettungssanitäter vor Ort eintreffen. Der leblose Körper der jungen Frau wird aus dem Graben gehoben. Als ihr Kopf dabei nach hinten kippt und den Blick auf ihren Hals freigibt, wird Garda dann das ganze Ausmaß ihrer Verletzungen bewusst. Vorsichtig wird die junge Frau auf dem asphaltierten Weg abgelegt. Jetzt sollen die Profis übernehmen. Ein Defibrillator wird vorbereitet, doch schnell wird klar, dass sein Einsatz vergeblich sein wird. Denn da ist nichts mehr. Kein Puls. Die Augen der jungen Frau sind starr, ihre Haut ist kalt. Da ist kein Fünkchen Leben mehr. Die junge Frau, um deren Hals eine goldene Kette mit dem Namen Aisling hängt, ist tot. Kurze Zeit später wird ein junger Mann namens Cahill Murphy an den Kanal gebracht. Er identifiziert die Tote als seine Schwester, Aisling Murphy. Aisling Murphy erblickt am 6. Juli 1998 als jüngstes Kind von Kathleen und Raymond Murphy das Licht der Welt. Nach ihrem großen Bruder Cahill und ihrer großen Schwester Amy ist Aisling nun das Nesthäkchen der Familie, die in Blue Ball, einem kleinen Örtchen, das südwestlich von Tullamore liegt und eigentlich kaum mehr als eine kleine Ansammlung von Häusern ist, auf. Das Haus der Murphys ist ein Haus voller Musik. Sowohl Mutter Kathleen als auch Vater Raymond sind begeisterte Musikerinnen und geben ihre Liebe zur irischen Musik an ihre 3 Kinder weiter. Auch Aisling tritt, wie auch ihre beiden älteren Geschwister, gerne in die musikalischen Fußstapfen ihrer Eltern, von denen sie nicht nur die Leidenschaft, sondern auch das musikalische Talent geerbt zu haben scheint. Aisling spielt die Fiddle, also die Geige, die Tin Whistle, eine Art Schnabelflöte, und beginnt schließlich sogar die Illian Pipes, die irische Art des Dudelsacks, zu lernen. Als Teil der irischen Musikervereinigung, deren Ziel es ist, die Musik, den Tanz, den Gesang sowie die Sprache Irlands zu erhalten und zu fördern, reist sie durch Irland und das Vereinigte Königreich und unterrichtet zudem an Wochenenden andere Menschen in irischer Musik. Doch Aisling ist nicht nur eine leidenschaftliche Musiklehrerin. Nach dem Schulabschluss zieht es sie in das 1,5 Stunden von Tullamore entfernte Limerick, wo sie im Oktober 2021 ihren Abschluss in Grundschulpädagogik macht. Kurz darauf tritt sie dann voller Freude eine Stelle als Lehrerin für die 1. Klasse an der Darrow National School an. Am 12. Januar 2022 verlässt Aisling die Darrow National School gegen 14.30 Uhr und steigt in ihren roten Seat. Sie fährt einige Kilometer und parkt ihr Auto dann in der Nähe des Grand Canals. Sie trägt blaue Sportschuhe an den Füßen, eine Leggings, das Oberteil ihres Hurling-Vereins und auf dem Kopf eine pinke Bommelmütze und versteckt unter der Kleidung ihre goldene Namenskette. Der Fitness-Tracker an ihrem Handgelenk zeichnet auf, dass sie sich um 14.51 Uhr in Bewegung setzt, eine Brücke überquert und dann am Grand Canal entlangläuft. Nach gut 3 Kilometern erreicht Aisling dann die Digby Bridge, überquert die Brücke und macht sich von dort aus auf der anderen Kanalseite auf den Rückweg zum Parkplatz. Um 15.21 Uhr, also 5 Minuten nachdem sie die Brücke überquert und den Rückweg angetreten hatte, zeichnet ihr Fitness-Tracker plötzlich ungewöhnlich heftige Herzschläge auf. Danach wird der Puls über einen Zeitraum von 10 Minuten immer schwächer, bis schließlich ab 15.31 Uhr kein Puls mehr aufgezeichnet wird. Eine junge Frau, ermordet beim Joggen an einem Kanal. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie die ersten Nachrichten und auch die ersten Stories zu diesem Fall aufgetaucht sind. Ich kann mich an die Bilder des Kanals erinnern, an die Bilder von Aisling und vor allem auch an die unglaubliche Trauer, die Fassungslosigkeit, den Schmerz und vor allem auch die Wut, die Menschen, gerade auch Frauen, nach der Tat in den sozialen Medien geteilt hatten. Als Aisling Murphy ermordet wird, liegt der Mord an Sarah Everard nicht einmal ein Jahr zurück. Die 33-jährige Sarah Everard war am 3. März 2021 abends in London entführt, vergewaltigt und schließlich ermordet worden. Der Täter war Wayne Cousins, ein Polizist der Londoner Metropolitan Police. Und wie auch im Fall von Sarah, zeigt der Fall von Aisling Murphy wieder einmal, wie unsicher die Welt für Frauen und für Mädchen ist. Die Welle der Anteilnahme ist, wie auch im Fall von Sarah, riesig. Nicht nur in Tullamore, nicht nur in Irland, sondern in Städten auf der ganzen Welt kommen Menschen zusammen. Sie trauern um Aisling, erinnern an sie und die vielen anderen Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt werden und fordern ein Ende dieser Gewalt. Der Gewalt, die die Gesellschaft so tief durchdringt und so in ihr verflochten ist. Und die in Tullamore wieder einmal ganz besonders sichtbar wird. Denn Aisling Murphy starb auf Fiona's Way. Starb auf dem Weg, der an eine andere junge Frau, die Jahrzehnte zuvor Opfer eines Verbrechens wurde, erinnert. Doch im Gegensatz zu Fiona ist Aisling nicht spurlos verschwunden. Sie ist da, zumindest ihr Körper, liegt blass und kalt auf dem Tisch in der Rechtsmedizin. 12 Wunden am Hals, verursacht durch ein Messer. Immer wieder war das Messer in ihren Hals gestochen worden, hatte Venen und Arterien aufgerissen. Ein Stich war durch den Kehlkopf gegangen, hatte Aisling stumm gemacht. Verletzungen an ihren Händen zeugen von ihrem verzweifelten Überlebenskampf. Schon wenige Stunden nach der Tat wird ein erster Verdächtiger von den Gardaí festgenommen und wird am nächsten Tag als Verdächtiger ausgeschlossen. Und während der erste Verdächtige nun keiner mehr ist, taucht noch am selben Tag ein zweiter auf. Es ist ein 30-jähriger Mann, der mit einer Stichverletzung im Bauch ins St. James Hospital in Dublin eingeliefert und operiert wird. Verwandte des Mannes hatten den Krankenwagen gerufen und aufgrund der angegebenen Natur der Verletzung waren neben den Rettungssanitätern auch Gardaí im Einsatz gewesen. Der Mann gibt an, sich die Stichverletzung einen Tag zuvor bei einer Auseinandersetzung in einem Dubliner Viertel zugezogen zu haben. Die Gardaí begegnen dieser Erklärung mit Skepsis. Nicht zuletzt, da diverse Kratzspuren das Gesicht sowie die Hände und die Arme des Mannes zieren. Ein Tag später, am Abend des 14. Januar, wird Joseph Puska in seinem Krankenbett im St. James Hospital von Gardaí befragt. Puska ist verheiratet und Vater von 5 Kindern. Er kommt aus der Slowakei, wo er im Alter von 16 Jahren die Schule verlassen und angefangen hatte, als Bauarbeiter in der slowakischen Hauptstadt Bratislava zu arbeiten. Von dort aus hatte es ihn dann weiter nach Tschechien gezogen und 2013 war er schließlich mit seiner Familie nach Irland gezogen, wo die jüngsten 3 seiner 5 Kinder geboren wurden. Bei der Befragung im Krankenhaus wird per Telefon ein Übersetzer hinzugeschaltet. Nachdem Puska auf Nachfrage mitgeteilt wird, dass er im Mordfall Aisling Murphy als Person of Interest zählt, bittet Puska den Dolmetscher ganz genau, ganz exakt das zu übersetzen, was er zu sagen hat. Denn es ist wichtig. Er war es. Er hat Aisling Murphy getötet, lässt Puska den Beamten durch den Dolmetscher mitteilen. Es sei keine Absicht gewesen, das ist ihm wichtig. Der Dolmetscher solle betonen, dass er das nicht wollte, dass es ihm leid tue. Puska macht zu diesem Zeitpunkt einen aufgelösten, fast verzweifelten Eindruck auf den Dolmetscher. Nicht alles, was Puska zu sagen hat, lässt er übersetzen. Er spricht auch selbst ein paar Sätze auf Englisch, redet über den Tathergang. Erzählt, Aisling mit dem Messer in den Hals gestochen zu haben. Die Gardaí horchen auf. Puska hat Täterwissen. Am Ende der Befragung, im Laufe der Puska über seine Rechte belehrt und ihm auch angeboten wird, ihm rechtlichen Beistand zu besorgen, hat Puska noch ein paar Fragen an die Gardaí. Er möchte wissen, ob nun die Namen seiner Familienangehörigen veröffentlicht werden würden und erkundigt sich, ob die Murphys, also Aislings Familie, plane, sich an seiner Familie für seine Tat zu rächen. Die Gardaí verneinen. Die Namen würden nicht veröffentlicht und die Murphys planten auch keine Racheaktion gegen seine Angehörigen. Die Murphys trauern. Trauern um ihre geliebte Aisling. Hunderte Menschen besuchen das Haus der Familie im Blue Ball, wo Aisling 2 Tage lang aufgebahrt wird und nehmen Abschied. Hüllen Aislings Familie in ein Kokon aus Wärme, Unterstützung und Mitgefühl. 2 Tage lang für ein hundertestimmendes Haus, durch das Aisling so oft ihre Musik tanzen ließ. Am 18. Januar tritt Aisling schließlich ihre letzte Reise an. Es ist 11 Uhr morgens, als in den Schulen und Colleges des Landes das Schweigen einkehrt. Eine Minute der Stille für Aisling. Hunderte Menschen in dunkler Winterkleidung, die Gesichter verdeckt von blauen und schwarzen Masken, stehen vor der nur wenige Minuten von Blue Ball entfernten St. Bridget's Church. Ganz vorne, vor den Erwachsenen, steht eine Reihe Kinder. Kleine Jungen und Mädchen aus der ersten Klasse der Darrow National School. Hellblaue Hemdkragen, dunkelblaue Pullover mit dem Emblem der Schule. Kinderhände halten rote Rosen und Fotos von Aisling, auf denen sie strahlend in die Kamera blickt. Die Kirche, benannt nach der heiligen Bridget, der Schutzpatrouille Irlands, ist groß und hell. Die Wände sind schlicht, gestrichen in blassem Gelb. Dunkelroter Teppich dämpft die Schritte der Trauernden, die durch die Gänge gehen und sich auf den dunklen Holzbänken niederlassen. Irische Musik tanzt durch die Köpfe und Herzen und erinnert an Aislings große Liebe. Sie sei eine junge Frau gewesen, die wenigen Jahre, die ihr gegeben wurden, voll ausgeschöpft hat, sagte Bischof in seiner Trauerrede. Sie hätte ihre Talente entwickelt, sei auf andere Menschen zugegangen und hätte etwas verändert. Sie habe Freude geschenkt und sei geliebt worden. Die letzten Tage bezeichnet der Bischof als einen Albtraum. Ein Spaziergang an einem sonnigen Nachmittag im Januar sollte eigentlich eine fröhliche Angelegenheit sein. In Vorfreude auf die helleren und wärmeren Tage des Frühlings und des Sommers. Doch dem sei nicht so gewesen. Die Tat bezeichnet er als einen abartigen Akt der Gewalt, der einer liebevollen, talentierten, geliebten und geschätzten jungen Frau ihr Leben genommen und das Land in Trauer und Unterstützung vereint habe. Der Mord an Aisling werfe Fragen auf. Fragen an die eigene Einstellung, vor allem aber auch Fragen an die Einstellung gegenüber Frauen. Fragen über Werte und Moral. Ob man sich diesen Fragen nun widmen oder sie übergehen wird, das würde sich, so der Bischof, noch zeigen. Doch es dürfe nicht zugelassen werden, dass solche Gewalt, solche Geringschätzung des menschlichen Lebens und der körperlichen Integrität in dieser Zeit und dieser Gesellschaft Fuß fassten. Es sind Gedanken, die so oder so ähnlich in vielen Köpfen kreisen. Unter den Trauergästen ist, neben dem irischen Präsidenten und dem irischen Regierungschef, auch die Justizministerin des Landes, Helen McEntee. Sie hatte sich schon am 13. Januar, einen Tag nach dem Mord an Aisling, an die Öffentlichkeit gewandt und den Mord als den schlimmsten Albtraum einer jeden Frau, einer jeden Familie bezeichnet und versprochen, dass alle Anstrengungen unternommen werden würden, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Wir müssen sicherstellen, dass es nicht nur Frauen sind, die Sachen machen, um sich sicher zu fühlen, sondern dass es Männer und Frauen sind, sagte McEntee und fügte hinzu, dass die Gesellschaft darauf hinarbeiten müsse, dass es null Toleranz für Gewalt gegen Frauen gibt. Noch am Tag der Beerdigung wird Joseph Puska, nach der Entlassung aus dem St. James Hospital, von den Gardaí festgenommen und ins Cloverfield Prison, ein Untersuchungsgefängnis im Westen Dublins, gebracht, wo er die Zeit bis zum Prozessbeginn verbringen wird. Zu Puskas Schutz wird in einer Einzelzelle im D2 Landing untergebracht, dem Teil des Gefängnisses, in dem die Insassen wohnen, die als besonders schutzbedürftig eingestuft werden. Puska ist nun offiziell Beschuldigter im Mordfall Aisling Murphy. Und Polizei und Staatsanwaltschaft setzen alles daran, dass das Versprechen der Justizministerin, dass alles unternommen würde, um für Gerechtigkeit zu sorgen, kein leeres bleibt. Dass sie mit Joseph Puska den Verantwortlichen für den Mord an Aisling haben, da sind sich die Gardaí sicher. Auch als Puska sein Geständnis, das er damals im Krankenhaus gemacht hatte, zurückzieht. Sein Geständnis war schließlich mehr gewesen als nur ein Geständnis. I tell her go, I won't hurt you. When she pass, I cut her neck. She panic, I panic. Das hatte Puska damals im Krankenhaus gesagt und mit der Aussage I cut her neck Täterwissen offenbart. Auch sonst erscheint das Netz aus Indizien und Beweisen, das sich um ihn legt und immer weiter geknüpft wird, als sehr stabil. Da sind die Videoaufzeichnungen vom Tattag, die zeigen, wie Puska in dunkler Kleidung und auf dem Mountainbike mit der auffälligen neongrünen Gabel durch die Gegend fährt und Frauen verfolgt. Da sind die Zeuginnen und Zeugen, die ihn am Tattag in der Stadt, aber auch in der Nähe vom und am Tatort gesehen hatten. Und dass auch sein Fingerabdruck und seine DNA an dem Mountainbike, das am Tatort zurückgelassen wurde. DNA, die man unter den Fingernägeln von Aisling gesichert hatte, passt auch zu Puska. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht von ihm stammt, wird von Experten als 1 zu 14.000 eingeschätzt. Da sind die Kratzer an seinen Armen, seinen Händen, in seinem Gesicht und die, wie Puska selbst zugegeben hatte, selbst zugefügte Stichverletzung im Bauch. dass die Aussage seines Freundes, dass er Puska am Tatabend mit dem Auto eingesammelt habe und Puska vollkommen kalt, blass und verstört gewesen sei. Dass seine Kleidung vom Tattag oder eher die Tatsache, dass die Stunden nach der Tag verbrannt wurde. Da sind seine diversen Profile auf Online-Dating-Seiten, auf denen er sich als Single ausgegeben und versucht hatte, Frauen aus County Offaly zu treffen. Ein Umstand, der einige Menschen zu der Spekulation verleitet, ob Puska nicht vielleicht zuerst online nach einem Opfer gesucht hatte. Der Prozess gegen Puska wird ursprünglich für den 6. Juni 2023 angesetzt. Genau einen Monat vor dem Tag, an dem Aisling 25 Jahre alt geworden wäre. Doch der Prozess wird verschoben. Dafür nimmt Gardy eine Woche später, am 13. Juni, 5 weitere Menschen im Zusammenhang mit der Tat fest. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Puskas Ehefrau, seine beiden Brüder sowie seine Schwägerin. Und während seiner Ehefrau und seinen Brüdern das Zurückhalten von Informationen in einem Mordfall vorgeworfen wird, lautet der Vorwurf gegen seine beiden Schwägerinnen Behinderung einer Festnahme. Während die 5 sich wahrscheinlich nächstes Jahr, also 2025, vor Gericht für ihr Handeln verantworten müssen, beginnt der Prozess gegen Puska am 16. Oktober 2023 vor dem Central Criminal Court in Dublin. Die Frage, die die Geschworenen nun beantworten werden müssen, war es Puska, der Aisling Murphy am Nachmittag des 12. Januar 2022 angriff und tötete? Oder war es, wie Puska nun im Zeugenstand aussagt, ein fremder, maskierter Mann gewesen, der zunächst mehrfach auf Puska einstach und dann vor dessen Augen Aisling Murphy ermordete? War es Puskas Hand gewesen, die die tödlichen Stiche ausführte? Oder hatte er, wie er selbst sagt, vergeblich versucht, Aisling Murphys Leben zu retten? Am Ende brauchen die Geschworenen, nach 3 Wochen Prozess, nur 2 Stunden, um zu einem einstimmigen Ergebnis zu kommen. Sie befinden Joseph Puska des Mordes an Aisling Murphy für schuldig. 8 Tage später, am 17. November 2023, wird Puska vom Vorsitzenden Richter zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit der Bewährung nach 12 Jahren verurteilt. Und auch wenn an diesem Tag über einen Teil von Puskas Zukunft entschieden wird, so geht es doch nicht nur um ihn. An diesem Tag werden auch die Victim Impact Statements vorgetragen, in denen Aislings Angehörige ihre Gedanken und Gefühle mit dem Gericht teilen können. Sie finden harte Worte für den Mann, der ihnen ihre Aisling genommen hat. Erinnern an die Grausamkeit der Tat, daran, wie schrecklich die letzten Momente in Aislings Leben gewesen sein müssen. Aislings Mutter Kathleen beschreibt die Hilflosigkeit einer Mutter, die ihr eigenes Kind nicht schützen kann. Ihre Schwester erinnert daran, dass Aislings rosa Geige nun verstaubt. Und auch Ryan, Aislings Freund, den sie im Alter von 15 Jahren kennengelernt hatte, erinnert an seine Freundin, an die Liebe seines Lebens. Hier ein paar Ausschnitte seines Statements. Was wir hatten, war sehr, sehr besonders und das war uns beiden bewusst, erzählt Ryan. Wir haben so viel durchgemacht und so viel zusammen erlebt und hatten so viele schöne Erinnerungen, weil wir zusammen erwachsen geworden sind. Erinnerungen an die unzähligen Trips, Urlaube, Geburtstage, Jahrestage, wie wir uns durch die Abschlussprüfung geholfen haben, wie wir uns durch 4 Jahre Uni geholfen haben, wie wir uns beim Einstieg ins Berufsleben unterstützt haben und durch Zeiten voller Schwierigkeiten und Verlust. Aisling kannte mich besser, als ich mich selbst kannte. Sie konnte mich lesen wie ein Buch, konnte meine Stimmung genau erkennen und wusste immer ganz genau, was sie sagen oder tun musste, um mich aufzuheitern. Und ich weiß, dass es uns beiden so ging. Es gab nichts, was ich mehr geliebt habe, als Aisling aufzumuntern, wenn sie einen schlechten Tag hatte. Wir waren beide solche Pläne-Schmieder. Wir haben es geliebt, gemeinsam zu planen und uns auf die Zukunft zu freuen. Wir hatten so viele Pläne. Wir wollten zusammenziehen, unsere Karrieren starten, die Welt gemeinsam bereisen, zusammen ein Haus bauen, Kinder haben, eine Familie gründen, ihr einen Antrag machen, heiraten. The list just goes on and on. Es sind so viele Träume. Träume und Wünsche einer jungen Frau, deren Name Aisling auch Wunsch bedeutet. Doch all diese Wünsche, diese Träume, diese Visionen, von denen Ryan den Menschen im Gerichtssaal erzählt, wurden zerstört. Zerstört von einem Mann, der sich an einem Januartag ein Messer nahm und sich auf die Suche nach einer Frau machte. Von einem Mann, der eine Frau tötete, wie so viele Männer vor ihm. So wie wahrscheinlich ein Mann vor 32 Jahren Fiona Pender und ihr ungeborenes Baby ermordete. Und es werden weitere Namen dazukommen. Namen von Frauen, die auf Gräbern stehen werden oder auf Denkmälern. Frauen, nach denen Stiftungen benannt werden, für die Gärten angepflanzt und in deren Namen Stipendien vergeben werden. Frauen, die jetzt aber noch leben. Die vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, eingekuschelt auf dem Sofa, die im Operationssaal Leben retten, die ihrem Kind einen Kuss auf die Stirn drücken, gerade den Müll rausbringen oder sich über die Folge einer Sitcom schlapp lachen. Und genau diesen Gedanken hat ein Tweet oder ein Gedanke, den ich im Internet gelesen habe, eigentlich perfekt zusammengefasst. Es geht um den Spruch oder den Hashtag Not All Men, nicht alle Männer, der ja immer so gerne als Antwort auf die Gewalterfahrung von Frauen oder als Antwort auf Femizide benutzt wird. Nicht alle Männer. Nicht alle Männer sind Täter. Und auf die Verfasserung des Zitates des Tweets antwortete, Not all men, but all women. Als ich das gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr genau wo und ich weiß gar nicht mehr, ob es im Zusammenhang jetzt mit diesem Fall war, aber es hat mir so aus der Seele gesprochen, dieser Gedanke von not all men, but all women. Nicht alle Männer, aber alle Frauen. Und gerade in diesem Fall, weil es ja neben dem Mord auch diese Erfahrung von diesen anderen Frauen gibt, die an dem Tag von Puska zum Beispiel verfolgt wurden. Und da möchte ich gerne drüber reden, über diesen Spruch, aber auch vielleicht irgendwie über dieses ja scheinbar universelle oder diese universelle Erfahrung, verfolgt zu werden zum Beispiel. Und auch so ein bisschen habe da nochmal eingelesen, was man zum Beispiel machen kann, wenn man verfolgt wird. Bevor wir uns über diese Themen austauschen werden, weil ich glaube, da gibt es ziemlich viel zu sagen, machen wir eine kurze Werbepause und ein ganz großes Danke an unsere Werbepartner, die diesen Podcast dann auch so möglich machen.
Ich bin ja jetzt gerade auf Sardinien. Meine Reise nähert sich aber jetzt gerade dem Ende. Und ich muss sagen, ich liebe Pizza, Pasta, Risotto. Ich habe hier sehr, sehr viel gutes Essen genossen. Aber ich freue mich jetzt auch, nach Hause zu fahren und dann mit HelloFresh wieder zu kochen und vielleicht dann in andere Ecken der Welt zu reisen. Es gibt nämlich sehr, sehr viel spannende Gerichte jetzt für die kommende Woche, die ich mir ausgesucht habe. Unter anderem die Spicy Tofu Buddha Bowl oder die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis. Da sieht das Foto auch schon richtig, richtig cool aus. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann wieder zu Hause bin, die Boxen ankommen und ich dann richtig lecker kochen kann.
Was man natürlich auch machen kann, wenn man jetzt nicht gerade so weit wegfährt bzw. fliegt wie Amanda nach Sardinien, ist, dass man sich HelloFresh natürlich auch innerhalb von Deutschland an einen anderen Ort liefern lassen kann. Also wenn ihr zum Beispiel wisst, hey, wir sind das Wochenende bei, was weiß ich, Mama und Papa oder mit Freunden unterwegs, kann man sich die Box natürlich auch dahin bestellen. Und was wir total gerne machen, ist, wenn wir wissen, wir machen so ein längeres Wochenende oder so, dann bestellen wir uns auch einfach passend HelloFresh kurz vor die Abfahrt, nehmen es dann mit und dann hat man, weil die Sachen ja auch gekühlt sind, einfach perfekt vor Ort sich den Einkauf gespart. Und apropos Einkauf sparen, weißt du, wo ich gedacht hätte, wo es auch mega gut gewesen wäre? Jetzt für Ostern, ich war ja bei meinen Eltern und die Schlangen im Supermarkt waren einfach so lang und die Parkplätze waren einfach komplett voll. Und da habe ich gedacht, warum habe ich mir nicht einfach HelloFresh hierher bestellt? Hätten wir uns den ganzen Stress einfach sparen können.
Ja, ohne Witz. Ich finde halt, ich liebe Kochen, aber das Einkaufen ist halt immer der stressige Teil. Deswegen finde ich das super cool, dass HelloFresh einem das abnimmt. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern und euch eure Rezepte auszusuchen, dann geht doch einfach auf hellofresh.de.at oder .ch und benutzt am allerbesten unseren Code HFPUPPIES. Damit könnt ihr nämlich in Deutschland bis zu 120 Euro sparen, in Österreich bis zu 130 Euro. Und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Ihr bekommt auch kostenlosen Versand auf eure erste Box. Und der Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Wir haben euch unseren Code HFPUPPIES auch in die Shownotes geschrieben. Und den Link und so weiter findet ihr auch immer da und auch in unserem Linktree.
Und das war's auch schon mit unserer kurzen Werbung. Danke, dass ihr noch dabei seid. Und ich möchte direkt nochmal das Gespräch wieder eröffnen mit diesem Spruch oder diesem Zitat, das ich so unglaublich gut finde, nämlich Not all men, but all women.
Ich finde es total gut, dass du den Satz, aber auch generell das Thema irgendwie aufgemacht hast, weil das natürlich etwas ist, worüber ich super viel nachdenke, was wir ja auch im True-Crime-Kontext, glaube ich, auch oft ansprechen. Aber was eben, wie du sagst, so eine universelle Erfahrung ist, die, glaube ich, nicht mal glaube ich, von der ich überzeugt bin, dass die jede Frau kennt. Und ich zum Beispiel auch, also ich gestern erst wieder die Straßenseite gewechselt habe, weil ich mich unsicher gefühlt habe. Und am Ende, und mich tatsächlich ärgert mich dieses Not All Men sehr, sehr, sehr doll, weil am Ende des Tages ist es irrelevant, es spielt total viel runter, es ist überhaupt... Also es regt mich richtig auf, muss ich sagen, weil ich immer das Gefühl habe, dass das auch jeder eigentlich wissen sollte, dass es offensichtlich nicht um alle Männer geht. Aber in der Situation gestern zum Beispiel, ich bin von einer Freundin nach Hause gelaufen, es war halt dunkel und dann war halt auf der Straßenseite, war einfach eine große Männergruppe, die auch quasi sich ihre Stühle um den Gehweg herum gebaut hat. Und ich musste zwischen dieser Männergruppe durchgehen, sonst hätte ich da nicht laufen können und habe dann gewechselt. Und mir ist in diesem Moment egal, was das für Männer sind. Das können die nettesten Menschen sein. Die können, egal wer ihr seid, ich werde die Straßenseite wechseln, weil ich das unfassbar unangenehm finde. Und mir Gedanken mache und Angst habe und dieses Gefühl von, oh, ich hole schon mal meinen Schlüssel raus, oh, ich telefoniere, ich hole mein Handy raus. Das kennen, glaube ich, so viele Menschen und im Endeffekt ist es ganz egal, wer da hinter mir läuft, wer da neben mir auf einmal steht. Mein erster Instinkt ist erstmal, ich will weg. Ich habe, mir ist diese Gefahr, die ausgeht von Männern, Frauen gegenüber, so bewusst, jeden Tag, dass es egal ist, wer du bist, wie nett und freundlich du bist, ich wechsle, weil ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht sicher sein. Und das sind so, weißt du, das sind all diese Sachen, die ich mir dann dabei denke, wenn es um dieses Thema geht. Und weiß einfach, wie viele das wahrscheinlich teilen, dieses Gefühl.
Ich gehe zum Beispiel, wenn zum Beispiel in der Stadt Baustellen sind, dann sind da ja auch diese Untergänge. Weißt du, was ich meine? Wo man dann so quasi zwischen der Baustelle und so. Und wir hatten das hier, dass da welche waren. Es waren immer Leute draußen. Es standen auch auf beiden Seiten immer die Leute, die Pause gemacht haben. Ich bin da nicht durchgegangen. Ich habe die Straßenseite gewechselt. Beziehungsweise ich habe wirklich ein halbes Jahr bin ich diese Straße nicht lang gegangen. Mhm. Weil ich es so unangenehm fand, da so wie im Spalier durchzugehen. Und ich wechsle auch, wenn ich nachts unterwegs bin, wenn mehr als ein Mann mir entgegenkommt, wechsle ich meistens die Straßenseite.
Ja.
Einfach gar nicht, I don't care, weil ich einfach schon auch so Situationen mal erlebt habe, da weiß ich noch, das war vor ungefähr 10 Jahren oder so, da wollte ich einfach zur Arbeit. Es war morgens, es war 8 Uhr morgens. Und ich gehe so und so eine Gruppe junger, betrunkener Typen geht an mir vorbei. Und ich dachte schon so, oh, scheiße. Gehe vorbei, denke, okay, alles gut. Und auf einmal packt einer von denen mich hinten am Rucksack und schleudert mich halt einfach rum. Mhm. Und ich habe mega Panik bekommen offensichtlich, habe mich losgerissen, bin zu der Tür von meiner Arbeit gelaufen, die halt direkt da war, hab die Tür aufgemacht und war auch noch so, wollte ich dann auch noch zumachen, dann hat er die aufgetreten, der Typ. Und ich bin wirklich nur noch gerannt also in der Rezeption in dem Hostel, wo ich gearbeitet habe, und bin rein, habe die Tür zugeknallt und war so froh, dass mein Kollege da war. Und ich finde, in dieser Situation hat sich auch für mich wieder sowas offenbart. Es war nur ein Typ aus der Gruppe, der das gemacht hat. Aber keiner von seinen 4 Kumpels ist eingeschritten. Keiner von den 4 Typen, die dabei waren, hat gesagt, ey, lass sie, lauf ihr nicht hinterher, Alter, was machst du? Du trittst eine Tür hinter ihr auf. Keiner hat was gesagt. Die haben gelacht. So, und ich dachte so, oh krass, jemand, der nicht nur mich halt packt und umherschleudert, sondern auch eine Tür hinter mir auftritt und mir nachläuft, und ich finde, das zeigt es halt so. Und deswegen finde ich halt auch immer so schmerzhaft, dieses Not All Men zu sehen, weil es ja auch offenbart, dass es dann für diese Männer dann offensichtlich schlimmer ist, dass auf männliches Fehlverhalten aufmerksam gemacht wird, als über das männliche Fehlverhalten, was sich ja oft einfach nicht Fehlverhalten ist, sondern einfach Gewalt. Femizide, sexualisierte Gewalt.
Und ich glaube vor allem, dass es halt so wichtig ist, glaube ich, gerade wenn du das in dieser Gruppe so beschreibst, halt immer wieder darüber zu reden, weil ich glaube, es ist so wichtig wäre, dass jemand in so einer Situation was sagt, weil wenn es dein Kumpel ist, der dann vielleicht sagt so, hey, das ist überhaupt nicht cool, was machen wir hier gerade, dann erstmal wirkt das natürlich nach, glaube ich. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass einfach nur das Bewusstsein dafür auch schon helfen kann, indem das zum Beispiel, wenn dir als Mann bewusst ist, oh, wenn ich jetzt einer Frau irgendwie schnell hinterherlaufe, weiß ich, dass die sich wahrscheinlich Gedanken macht. Du kannst langsamer laufen, auch du kannst die Straßenseite wechseln. Du kannst einfach dieses Bewusstsein, was wir wahrscheinlich die meisten von uns sowieso schon haben, weil dieses, ich gehe jetzt nicht durch eine Unterführung, ich wechsle die Straßenseite. Das mache ich ja nicht aus so einer Panik. Ich laufe ja nicht komplett panisch, ängstlich rum, sondern das ist wie schon so ein bisschen einprogrammiert. Ja. So, okay, ich weiß, ich mache das schon. Das ist für mich nicht mal so diese auch krasse aktive Angst, wenn ihr versteht, was ich meine, sondern nur die Vorbereitung. Die Vorbereitung auf potenzielle Gefahr, die da sein könnte. Und wir sind, und ich, wie gesagt, ich glaube, dass viele das auch automatisch tun und dann sich so bewusst darüber sind. Andere, die das aber nicht erfahren und gar nicht kennen, eben nicht. Und ich glaube, es wäre so wichtig, darüber zu reden, weil das natürlich das könnte was verändern. Wenn wir alle wüssten, ja, das ist so, dann setze ich mich nicht auf den Gehweg. Dann mache ich dann nicht mich extra noch breit oder lauf schneller oder was auch immer. Ich glaube, dass das so wichtig ist. Und diese Reaktion, dass man dann sagt, not all men und so, das ist ja wieder auch sowas, das kennen wir ja auch aus dem Menschlichen, so, ich fühle mich jetzt angegriffen und will dagegen argumentieren und so weiter, aber es hilft gar nicht, es schadet unfassbar viel. Mhm. Und genau wie du gesagt hast, irgendwie hat das diesen Vibe von, ich will nicht mit denen allen in einen Topf geworfen werden, aber am Ende des Tages tust du mit dieser Aussage, hilfst du auch nur wieder den anderen und nicht wirklich den Betroffenen.
Absolut. Und ich finde es richtig wichtig, was du ansprichst, nämlich, und das ist eigentlich so ein bisschen, was auch so ein bisschen spiegelt, das, was die Justizministerin damals gesagt hat, dass sie nicht nur möchte, dass jetzt Frauen Maßnahmen ergreifen, um sich sicherer zu fühlen, sondern dass es auch Männer mit in die Pflicht gezogen werden. Und es ist schon das, was du ansprichst, so einfach so dieses, hey, ich gehe da lang, dass nachts eine Frau, entweder ich gehe so schnell, dass ich sie überhole, wenn es direkt sich anbietet, so kurz, also nicht in einem bedrohlichen Maße, aber im Idealfall wechsle einfach kurz die Straßenseite. Ich mache das manchmal mit Olaf. Manchmal rede ich dann auch zum Beispiel mit Olaf, wenn ich dann eine Frau vor mir sehe und ich denke so, oh, es könnte vielleicht unangenehm sein, dass ich dann zum Beispiel sage, hey, Olibär, damit die Person erkennt, so. Oder ich wechsle die Straßenseite oder irgendwas. Einfach auch, weil ja nicht jede Person erkennt, wer geht hinter mir gerade. So, genauso kann ich auch als Bedrohung manchmal wahrgenommen werden. Und ich glaube, das ist es halt einfach, so kleine Sachen, finde ich, helfen schon voll viel. Vor allem auch, was es halt auch zeigt, ist, dass eine Person, die sich der Problematik bewusst ist.
Ja.
Und die Anwesenheit einer solchen Person, sei es dann auch auf der nächsten Straßenseite, zeigt mir halt auch immer wieder, da ist eine Person, die weiß, dass es jetzt für mich vielleicht unangenehm sein könnte. Ich fühle mich direkt sicherer, weil ich weiß, dass es eine Person ist, die das Problem einfach sieht.
Und das ist ja auch, und das sind halt wirklich zum Teil ja wirklich kleine Sachen und es geht halt so viel um dieses Bewusstsein dafür, weil keiner erwartet, dass man ja jetzt irgendwie anfängt, eben ganz schnell zu laufen, um zu überholen oder was auch immer. Es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten und das würde aber auch einen riesen Unterschied machen, weil ich glaube, manchmal fühlt es sich so an wie, ja, das ist ja eine Kleinigkeit und was kann ich schon verändern? Aber wenn, man kann ja nur bei sich anfangen erstmal, aber ich glaube, dass es tatsächlich ziemlich groß ist, weil wenn man das durchbricht, wenn man sich das klar macht, wenn man vielleicht mit seinen Kumpels auch darüber spricht, dann kann das ja eine Riesenwelle auslösen, die auch eine große Veränderung dann mit sich bringt. Und ich glaube, dass vor allem, weil nicht nur bei dem Thema, aber bei vielem, wo Leuten dann gesagt wird, so hey, vielleicht musst du auch einfach was verändern, so vielleicht müssen gewisse Dinge auch umgedacht werden, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass eben diese, und da kommt ja diese Not-All-Man-Reaktion auch irgendwie her, dieses sich angegriffen fühlen und so weiter. Aber am Ende des Tages hilft man ja Leuten, sich sicherer zu fühlen, wenn man was ändert. Man hilft auch, die Gesellschaft ein bisschen besser und sicherer zu machen. Und ist das nicht was richtig Cooles? So, ist das nicht mega cool, wenn man reflektiert, wenn man das akzeptiert, wenn man nicht kleinredet, runterredet und so weiter, sondern einfach sagt, ja, weißt du was, ich fasse mir an die eigene Nase, so wie wir das ja auch bei so vielen Themen machen. Und dadurch kann ich aber was richtig Gutes, Großes machen und Menschen im Alltag wirklich ein Sicherheitsgefühl vermitteln auch oder zumindest ein bisschen im kleinsten möglichen Rahmen. Und das finde ich halt dann super cool, eigentlich, wenn man so denkt.
Ja, absolut. Und ich wollte da auch noch so ein bisschen drüber sprechen. Du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen, was du halt machst. Was sind so Sachen, die du, also du hast ja schon ein paar angesprochen, die du so im Kopf hast für solche Situationen oder so für die eigene Sicherheit? Hast du irgendwie so Go-To-Dinge, die du tust?
Also ich glaube, wenn ich jetzt an diese so Situation denke, so klassisch, ich höre Schritte hinter mir oder irgendwer hat mich auch schon angesprochen. Also immer die Sachen, zu denen ich greife, so das Erste ist eigentlich, entweder, wenn ich die Möglichkeit habe, die Straßenseite zu wechseln, Distanz so zwischen mich und die Person zu bringen. Ich habe aber auch schon in der Vergangenheit so getan, als ob ich telefoniert habe. Das habe ich auch schon getan. Ich hole oft mein Handy raus, wobei ich da auch immer unsicher bin, was ich damit genau mache manchmal. So denke ich so, tue ich jetzt so, als ob ich gerade schreibe oder mich umgucke, dass irgendwie, als ob ich den Weg zu irgendjemandem suche und dann kurz warten kann. Also, weißt du, so ein bisschen so das Schauspiel, worüber wir manchmal schon in einem anderen Kontext gesprochen haben. Sowas mache ich oft und was ich auch schon gemacht habe, gerade wenn ich angesprochen wurde, und das ist natürlich nochmal ein Thema für sich, so dieses klassische, nee, ich gehe nach Hause, da wartet mein Freund auf mich. Was ich so schlimm finde, dass ich das mache, weil ich habe ja keinen Freund, ich lüge einfach. Aber wenn man immer weiß, am Ende ist das für einen Typen, der Interesse bekundet, immer mehr wert als mein einfaches Nein. Und das habe ich auch schon getan in der Vergangenheit.
Ja.
Aber so jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel nicht irgendwie, das sehe ich in letzter Zeit häufiger bei TikTok und Instagram, dass ja viele Frauen auch wirklich so kleine Jetzt Waffen klingt jetzt dramatisch, aber weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, so eine Trillerpfeife oder auch so ein bisschen sowas dabei haben. Das habe ich tatsächlich nicht, aber ich sehe es halt total viel. Und das zeigt mir ja auch, dass das wahrscheinlich Menschen auch helfen könnte.
Ja. Ja, ich musste so ein bisschen an 3 Sekunden denken von Celine und Paula Hartmann, das Lied, was sich auch mit Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt, beziehungsweise auch so irgendwie so dieses alle 3 Sekunden umdrehen nachts allein im Dunkeln, wo sie auch irgendwie so davon singen. Und da singen sie ja auch so zum Beispiel dieses, und ich glaube, das ist eine ganz typische Sache, AirPods rein, aber AirPods aus.
Ja.
Immer Standort, Pfefferspray, dann schlecht gelaunt gucken, Kapuze, keinen Zopf tragen, damit man nicht dran ziehen kann.
Ja.
Keine Haare zeigen, kein Bein zeigen, nur mit dem Stafford, also mit dem Staffordshire Terrier rausgehen. Nur am Tag joggen. Im Club nicht aufgepasst, fuck Augenkontakt. So im Club zum Beispiel Leute nicht angucken oder so. All solche Sachen, die ja da in diesem Song auch genannt werden. Da musste ich halt auch dran denken, weil, und warum ich nochmal spezifisch drüber reden wollte, ist, dass wir ja hier diesen Fall von Kelly hatten, die versucht haben, hatte, ihren Verfolger abzuschütteln, indem sie zum Kanal rausgegangen ist. Und ich wollte da deswegen drüber sprechen, weil ich den Gedanken dann total gut verstehen konnte, zu sagen, ach naja, wenn ich da am Kanal lang gehe, wird schon nichts passieren, weil das ist matschig, da fährt er nicht lang. Es wird aber tatsächlich empfohlen, dass, wenn man das Gefühl hat, dass man verfolgt wird, dass man auf keinen Fall öffentliche Räume verlässt. Also, dass man nicht in den Wald geht, dass man nicht in den Park geht, sondern dass man da bleibt, wo wirklich andere Menschen sind. Dass man halt sich nicht isoliert von der Menge, sondern dass man zum Beispiel andere Leute anspricht, aber zum Beispiel auch vielleicht in ein Geschäft geht, wenn es geht, oder an einen anderen Ort, wo Menschen sind und einem helfen können. In diesem Fall war das ja bei der Frau davor, die dann in den Supermarkt gegangen ist. Das wollte ich einfach nochmal ansprechen. So dieses, der Gedanke ist zwar total nachvollziehbar, aber im Idealfall trennt man sich nicht von der Öffentlichkeit oder, ich sag mal, der Zivilisation. Also man sollte das eigentlich so nicht machen. Und das sage ich jetzt nicht, um da irgendwie zu sagen, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, sondern einfach nur, um darauf aufmerksam zu machen, dass man das im Idealfall nicht tun sollte. Und ganz wichtig ist halt, wie gesagt, dass man halt aufmerksam bleibt. Also dass man, ich habe so ein bisschen auf einer Seite mal geguckt, was man machen sollte, dass man aufmerksam bleibt. Dass wenn man zum Beispiel, entweder wenn man AirPods drin hat und Musik hört, dass man nicht gleichzeitig aufs Handy schaut oder dass man halt quasi einfach so ein bisschen seine Sinne schärft. Und eine Sache, die ganz wichtig ist, und ist das Bauchgefühl, dass man sich auf sein Bauchgefühl verlässt. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, die ich total kenne, dass man Leuten nicht das Gefühl geben möchte, dass man Angst vor ihnen hat. So, dass man so höflich sein möchte. Wenn der Taxifahrer oder der Uberfahrer creepy ist, dass man trotzdem versucht, noch höflich zu bleiben. Was auch ein Schutz sein kann, weil man vielleicht nicht gerade in eine Eskalation gehen sollte mit einer Person, in deren Auto man gerade sitzt offensichtlich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich viel zu oft oder viel zu tief diesen Gedanken drin habe, oh, ich möchte jetzt niemandem auf die Füße treten. Aber ich möchte jetzt nicht jemandem ein Bad Feeling geben. Und gleichzeitig denke ich so, ja, aber die Person gibt mir jetzt gerade ein Bad Feeling. Warum sollte ich jetzt noch Rücksicht auf die Person nehmen? Oder selbst wenn die Person mir kein Bad Feeling gibt. Entweder die Person ist so, dass sie denkt, ah, okay, vielleicht hat die Frau sich gerade unwohl gefühlt. Tut mir leid, dass ich schlechte Gefühle ausgelöst habe. Oder die Person sagt so, was soll die sich anstellen? Warum sollte ich dann zu so einer Person nett sein? Aber das habe ich ganz oft. Weißt du, was ich meine?
Ich sehe das auch häufig. Also ich habe da so mehrere Beispiele, die ich auch bei Insta oder TikTok gesehen habe, sofort im Kopf von so, ich glaube, in meinem Kopf sind so 2 Szenarien. Bei der einen Frau war es, glaube ich, am Strand, dass sie einfach nur da lag, gelesen hat und die ganze Zeit dann vollgequatscht wurde von einem Typen und immer wieder auch gesagt hat so, ich mag gerade nicht reden, ich will einfach allein sein, ich lese gerade mein Buch, ich will hier sein. Und der einfach nicht locker gelassen hat, was zwar am helllichten Tag und so weiter vielleicht keine gefährliche Situation ist, könnte genauso sein, aber mindestens unangenehm. Und das reicht ja eigentlich, um zu sagen, ich will gerade nicht. Und wie sie diskutieren muss und wie dagegen gehalten wird. Hä, ein bisschen, red doch mit mir, sei doch ein bisschen nett. So, warum dieses Entitlement auch irgendwie, dass jemand jetzt sich mit dir unterhalten muss. Und die zweite Situation ist eine Frau in der Bar, die nicht angesprochen werden wollte, die einfach da mit ihren Freundinnen saß und war so, ich will gerade nicht mit dir reden, ich will nicht zu dir auch nett sein, ich muss nicht zu dir nett sein, weil du irgendjemand bist, der sich gerade mit mir unterhalten will. Und ich glaube, dass das auch so Situationen sind, die sicher viele von euch kennen, wo man immer aber dann trotzdem noch versucht, so nett zu nicken und einfach zu hoffen, irgendwann ist es gleich vorbei. So, jetzt nicke ich noch ein bisschen und sitze dann da und sich manchmal auch gar nicht traut, also ich zumindest, dann auch zu sagen, ey, sorry, ich will gerade ehrlich gesagt nicht mit dir reden. So, ich bin hier mit meinen Freundinnen oder ich habe meine Pläne. Und eben genau wie du sagst, weil man jemandem nicht auf die Füße treten will, weil man nett sein will und lächeln will und weil man das so gewohnt ist auch. Aber gleichzeitig ist das ja auch so ein Quatsch, weil du niemandem was schuldig bist, grundsätzlich nicht. Aber erst recht nicht so einem wildfremden Menschen, der einfach entschieden hat, so, du verbringst jetzt Zeit mit mir, du redest jetzt mit mir. So wie krass eigentlich.
Ja, gleichzeitig glaube ich auch, dass es immer eine Form von Appeasement auch ist, weil, glaube ich, viele Frauen auch so die Erfahrung gemacht haben, was passiert, wenn man klar sagt, so verpiss dich oder hau ab oder so, dass es halt auch oft dann direkt in eine krassere Aggression umschwenken kann. Irgendwie so, und dass man dann wirklich auch Angst vor dieser Eskalation hat. Und das, finde ich, ist, glaube ich, dann so schwer. Frauen sind da total, oder Menschen, die belästigt werden, sind da total in so einem Zwiespalt. Wenn sie direkt aggressiv werden, kann das super gefährlich sein. Aber wenn sie versuchen, höflich und nett die Lage zu deeskalieren, wird ihnen das dann als, naja, sie ist halt noch ein bisschen zurückgehalten, aber eigentlich will sie ja ausgeregt. So. Ja, das, finde ich, ist immer total schwer, das dann auch irgendwie so abzuwägen. Und es frustriert mich auch, weil eigentlich sollte es nicht unsere Aufgabe sein, abzuwägen, wie man mit solchen Leuten umgeht, sondern die Leute sollten sich einfach mal am Riemen reißen und Leute nicht belästigen.
Ja. So, einfach auf das Nein hören. So wie, also ja, es ist ja.
Ein Nein ist ein Nein. Genau. Akzeptier es.
Ja.
Und ich habe noch eine Sache, noch so ein paar Sachen gefunden. Eine Sache, die auf der Seite stand, ist, man sollte es vermeiden, in dunkle Hauseingänge zu gehen. Selbst wenn man zu Hause angekommen ist, weil das halt ein Ort ist, wo Sachen halt passieren könnten. Und das habe ich auch mal gelesen, dass viele Frauen sagen, dass wenn sie nach Hause kommen, dass sie zum Beispiel erstmal nicht das Licht anstellen. Damit, wenn ihnen jemand gefolgt ist zum Beispiel, die nicht direkt sehen, also manchmal sieht man das jetzt zum Beispiel früher so, geht das im Vorderhaus das Licht an, geht auf welcher Etage, welche Wohnung, so. Und nächste Sache ist, rufe jemanden an und sag, wo du dich befindest. Vielleicht kann die Person dir auch entgegenkommen und dich abholen. Das hatten wir hier auch schon mit einer Freundin von uns, die belästigt wurde auf dem Nachhauseweg und die uns dann angerufen hatte. Und dann sind ich und mein Freund raus und haben sie halt abgeholt, weil ihr einfach so ein Arschloch hinterhergelaufen ist. Und was halt auch gesagt wird, ist halt so die Person konfrontieren und klar sagen, so, sie belästigen mich. Und das ist auch eine Sache, die ich gehört habe, so dieses Sie, dass oft dazu geraten wird in solchen Situationen, auch mit dem Sie zu reden, damit auch außenstehende Personen direkt erkennen, dass es hier jetzt nicht eine, und ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Beziehungssache ist, wo viele Leute denken, naja, dann mische ich mich mal lieber nicht ein, obwohl sie sich da auch einmischen sollten, weil es egal ist, ob die Personen zusammen sind oder nicht. Wenn eine Person belästigt wird und sagt, hey, lass mich in Ruhe, ist es legitim, sich einzumischen und der Person zu helfen. Aber dass das halt auch irgendwie helfen kann, zum Beispiel.
Ja.
Akustische Signale, da habe ich drüber nachgedacht. So, warum trägt man nicht wirklich oft eine Trillerpfeife bei sich? Ich habe auch gedacht, selbst wenn man selber nicht was passiert, wenn irgendwas passiert, ist es eigentlich voll smart, eine Trillerpfeife dabei zu haben. Auch wenn man irgendwie mal mit dem Fahrrad unterwegs ist und irgendwo hinfällt. Eine Trillerpfeife kann echt, wie es ja zum Beispiel auch bei so einer Rettungsweste ist, kann eigentlich eine sehr smarte Sache sein. Ich hatte das auch früher an meinem Trekking-Rucksack. Da war auch direkt so eine Trillerpfeife dabei.
Ich glaube, warum das vor allem helfen kann, das habe ich gerade in einem Buch gelesen, da habe ich viel seitdem drüber nachgedacht, dass dieses, glaube ich, so richtiges Schreien, glaube ich, auch gar nicht sowas ist, was man so super häufig macht und dass man sich vielleicht gar nicht unbedingt vielleicht auch darauf verlassen kann, dass ich in so einer Paniksituation überhaupt schreien kann. Also so richtig so aus tiefster Brust irgendwie rausschreien. Und das ist natürlich super hilfreich, wäre ein Hilfsmittel zu haben, mit dem du vielleicht auch Lärm machen kannst, ohne dass du vielleicht dann in Schockstarre verfallen bist und dann zum Beispiel deine Stimme nicht wirklich benutzen kannst. Weil, ich glaube, weil das auch was ist, was man eher vermeidet.
Man
soll
das
ja
nicht,
ruhig sein,
wenn man kein Kleinkind ist.
Genau, meistens. Genau. So dieses richtige Schreien. Da habe ich viel drüber nachgedacht auch. Deswegen wäre es, glaube ich, super
smart,
praktisch.
Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass halt wirklich, wenn man so die Möglichkeit hat, an einem Selbstverteidigungskurs teilzunehmen, es gibt ja auch viele, die dann einfach so grundsätzlich so ein holistisches Angebot sind, gerade auch für Kinder. Wir haben das zum Beispiel auch in der Grundschule und so gemacht. Ich glaube, das ist wirklich eine super lohnende Sache und dass man auch Leuten das so beibringen kann und so. Ich weiß, dass es auch bei Instagram und ich glaube bei TikTok auch teilweise so kleine Sachen gibt, so kleine Videos, wo einem schon so ein paar gute Tipps und so gegeben werden. Aber ich glaube, dass wenn man das halt kann, dass man zu so einem Kurs geht, dass es den Vorteil hat, dass es so ein bisschen so Körpererinnerung, so weißt du, so nicht nur dieses Geistige, sondern dass der Körper Sachen merkt oder dass man halt auch zum Beispiel einfach mal merkt, hey, wie funktionieren Hebel am Körper und solche Sachen.
Ja, naja, und ich glaube, es ist auch gut fürs Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass es manchmal auch helfen kann, einfach zu wissen, ich habe da was gemacht und ich fühle mich sicherer vielleicht mit mir selbst. Gar nicht mal unbedingt dann, weil du jetzt super stark bist oder sowas, aber nur, weil du bestimmte Fähigkeiten und Ressourcen hast und dich darauf so ein bisschen verlassen kannst, dass die da sind.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob wir das früher mal gemacht haben, aber ich glaube nicht. Sollte ich mir auch mal überlegen.
Ich weiß, dass es da, falls ihr sowas gemacht habt, schreibt es uns mal gerne. Und sowieso auch vielleicht eure Tipps, ganz interessant. Ich weiß nicht, ich habe mir über diese ganzen Sachen so viele Gedanken gemacht, als ich diesen Fall wieder recherchiert habe. Das sind Gedanken, die ich mir so oft mache bei diesen Fällen. Und gerade auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, da sind irgendwie so viele Sachen irgendwie zusammengekommen, wo ich dann drüber nachgedacht habe und wie krass es einfach ist, dass das für so viele Menschen einfach an der Tagesordnung ist. Und wir leben ja in einem vergleichsweise sicheren Land, ja.
Ja.
Also, wo es irgendwie an der Tagesordnung auch ist, dass man irgendwie alleine auch nach Hause geht und oder auch alleine nachts mit dem Hund irgendwie als Frau noch unterwegs sein kann, je nachdem, wo man wohnt.
Ja, total.
Aber trotzdem.
Ich glaube, woran ich dann halt auch immer denke, ist, dass das, glaube ich, halt diese große Angst ist und die man auch immer wieder sieht, wenn es um True Crime als Genre geht, weil ich glaube, das ist dieses Horrorszenario, vor dem man Angst hat. Vor dem bösen Mann, der da dich verfolgt, der im Wald lauert, der irgendwie dich überrascht, während du ganz alltägliche Dinge tust und in diesen Situationen, in denen du dich vielleicht eh schon ein bisschen unsicher fühlst oder zumindest Gedanken gemacht hast, wenn du sagst, oh, ich gehe nachts joggen zum Beispiel oder keine Ahnung. Muss ja nicht mal Nacht sein, kann ja schon im Winter 17 Uhr sein, wenn es halt dunkel ist und dämmert. Und ich glaube, dass diese Vorstellung von dem bösen Unbekannten ja genau das ist, wovor die allermeisten auch Angst haben. Und wir reden ja total oft eben darüber, dass die Gefahr ja ganz oft eben nicht draußen lauert, sondern oft in der eigenen Wohnung, in der eigenen Familie, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, das nochmal vielleicht auch in Relation zu bringen. Aber diese Horrorvorstellung gibt es natürlich. So diese Unbekannten, bösen Menschen mit ganz schlimmen Absichten, die gibt es. Und das sehen wir in diesen Fällen. Und ich habe da letztens mit meiner Schwester darüber geredet, weil wir zusammen die Netflix-Doku An American Nightmare geguckt haben. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt.
Nee.
Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ist auch ein ganz krasser Fall. Ich sage nicht, worum es geht, aber auch um eine unbekannte Person, die möglicherweise da böse gemacht hat. Und da war meine Schwester so richtig aufgelöst ein bisschen, weil ich ihr immer so, ich versuche sie halt zu beruhigen, so hey, prozentual ist es viel wahrscheinlicher, dass es halt jemand ist, den du kennst. Und dann meinte sie so zu mir, ja, aber guck mal, so hier ist das ja so jetzt gewesen und was mache ich denn dann? Und dann war ich so, ja, natürlich, am Ende gibt es die auch. Aber was anderes als sich Gedanken zu machen, das als Gefahr zu akzeptieren und vielleicht sich selbst zu überlegen, wie würde ich in so einer Situation reagieren, mehr kannst du am Ende des Tages auch nicht machen.
Ja.
Weil was sollst du tun? Nicht mehr rausgehen? Also irgendwie müssen wir unser Leben ja trotzdem noch führen. Und ich glaube, dann ist es halt Vorbereitung, Vorsicht, Umsicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man tatsächlich machen kann. Und was jetzt in dem Gespräch ja auch eigentlich genau das ist. So, du hast uns jetzt auch ein paar noch Möglichkeiten gegeben, die wir uns vielleicht alle auch noch mal ein bisschen zu Herzen nehmen können. Vielleicht doch eine Trillerpfeife uns alle zulegen. Aber was anderes, wir müssen unser Leben ja führen. Wir müssen auch rausgehen und wir können uns nicht verschließen. Und böse Menschen sind böse Menschen und da trifft es nun mal willkürlich irgendjemanden. Und das ist so schlimm. Und diese bösen Menschen gehören bestraft. Und diese bösen Menschen, da müssen wir die Augen mehr für öffnen, wenn wir schwieriges Verhalten sehen und möglicherweise schon Warnzeichen sehen. Das haben wir auch schon in vielen anderen True Crime-Fällen gesehen. Das ist so das Einzige irgendwie, was man da machen kann.
Ja. Und halt sich an die Männer richten, dass wenn irgendwie frauenfeindliche Witze gerissen werden, dass man irgendwas sagt, dass wenn man beobachtet, dass vielleicht der eigene Kumpel an der Bar irgendwie eine Frau bedrängt, die nicht möchte, dass man nicht lacht, ahahaha, er versucht mal wieder jemanden aufzureißen, sondern dass man hingeht und sagt, ey Junge, verpiss dich, lass sie doch in Ruhe, sie hat keinen Bock auf dich. Dass man, wenn man irgendwie nachts mit dem Kumpel unterwegs ist, die Seite wechselt oder was weiß ich, so ganz im Zweifelsfall, wenn man die Seite nicht wechseln kann, kann man immer sagen, hey, Entschuldigung, ich möchte dir keine Angst machen, darf ich kurz an dir vorbei, damit das nicht unangenehm ist. Oder irgendwas. Ja. Manchmal hilft das ja auch schon, dass man es anspricht. Und das ist es, glaube ich, so, dass man einschreitet, wenn Männer einfach nur sagen, Hashtag not all men, dass man sagt, ja, aber warum haben denn dann trotzdem alle Frauen wahrscheinlich, die du kennst, Gewalterfahrung? Oder wurden schon mal verfolgt? Und kennen diese Angst? So, Und ich glaube, dass da halt wirklich, wie sie gesagt hat, die Männer auch wirklich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Klar, muss man sich nicht jeden Schuh anziehen, aber es wäre ja eigentlich eine Sache, wo man, glaube ich, mit recht geringem Aufwand eigentlich sehr viel erreichen könnte als Gesellschaft. Und weißt du, was ich auch interessant fand? Dass der Bischof ja gesagt hat, als in der Trauerrede, deswegen wollte ich das mit reinnehmen, dass es ja so, dass diese Gewalt keinen Fuß fassen dürfe. Also keine Wurzeln schlagen dürfe in der Gesellschaft. Während ja auch die Justizministerin, eine Frau, gesagt hat, dass wir darauf hinwarten, dass es keine Toleranz gegenüber Frauen gibt. Und das fand ich so interessant, weil es so unterschiedliche Blicke darauf sind. Während es für den Bischof so ist, diese Gleichgültigkeit gegenüber menschlichen Leben und so darf keine Wurzeln fassen, war es für die Justizministerin offensichtlich, dass dies nicht nur, dass es halt tief verwurzelt ist in der Gesellschaft. Ja. Und dass es eher darauf hingearbeitet werden muss. Der Bischof hat es, glaube ich, eher so gesehen, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht in diese Gesellschaft kommt. Während sie halt erkannt hat, dass es halt ein ganz, nicht ein elementarer Bestandteil, aber ein ganz starkes, ganz stark im Fundament der Gesellschaft auch irgendwie verwachsen ist. Und.
Ja, krass.
Weil was nämlich auch ganz interessant ist, dass auch gerade wenn wir an den Fall Fiona Pender denken, ist, dass das Ganze auch im sogenannten Vanishing Triangle stattgefunden hat. Das ist eine Region in Irland, ein Dreieck quasi, wo in den 90er Jahren mehrere Frauen spurlos verschwunden sind. Und deswegen möchte ich da tatsächlich auch irgendwie seit Ewigkeiten mal eine Folge zu machen. Ich glaube, das wird halt ziemlich viel. Deswegen, eigentlich wollte ich das schon vor Weihnachten machen und davor schon. Aber vielleicht mache ich das nochmal, weil das ja auch irgendwie so zeigt, oh krass, weil es ja auch wie ein bisschen wie die Straße der Tränen zum Beispiel in Kanada. So, ja. Es gibt immer wieder auch solche Fälle, solche Situationen und alles irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, das, was du gesagt hast, dass man das als Gefahr anerkennt. Gerade auch, glaube ich, weil ja nicht jede von diesen Handlungen zum Tod führt oder zu einem krassen sexualisierten Gewalt im Sinne von einer Vergewaltigung. Aber es ist auch sexualisierte Gewalt, wenn man ungewollt angefasst wird, wenn jemand versucht, einen zu küssen, wenn jemand einen bedrängt und so. Und ich glaube, dass man das auch irgendwie so sehen muss und gleichzeitig halt auch anerkennt, dass halt der Großteil der Gefahren halt wirklich eher leider im, wie du gesagt hast, im eigenen Haus, im eigenen Bett, im eigenen Freundeskreis oder Familienkreis lauert irgendwie.
Also ich fände auf jeden Fall eine Folge zu dem Vanishing Triangle, habe ich es richtig gesagt? Ich fände es auf jeden Fall sehr spannend, weil ich finde immer so Fälle, also ich könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen, so wenn sich das irgendwie so sammelt an einem bestimmten Ort, finde ich es super interessant, was da die Hintergründe für sind. Weil beim Highway of Tears haben wir es ja auch dann schon besprochen, weil es gibt ja oftmals irgendwas. Und wenn nicht, dann finde ich es auch creepy. Aber ich fände es auf jeden Fall sehr interessant.
Ich bin auf jeden Fall total gespannt auch, wenn ihr Lust habt, eure Erfahrungen, auch vielleicht auch eure Tricks und Sachen, die ihr irgendwie gelernt habt über die Jahre, mit uns zu teilen, mit der Community zu teilen, würden wir uns, glaube ich, beide sehr, sehr freuen darüber. Und ja, das ist vielleicht auch einfach so, und gerade auch unsere männlichen Zuhörer, wenn ihr bemerkt, und ich habe immer das Gefühl, ich meine, man möchte ja natürlich denken, dass unsere Zuhörer da halt eh schon sehr sensibilisiert ist, weil ich meine, wir haben die cuteste, irgendwie liebste Community. aber vielleicht ist es ja auch eine Information, die ihr an eure Freunde weitergeben könnt, an eure Verwandten, an eure Kollegen und so, dass man vielleicht einfach da manchmal das Gespräch aufmacht, wie man irgendwie Menschen zur Seite stehen kann.
Ja.
Und wir haben jetzt natürlich in der Folge sehr binär von Männern und Frauen geredet und so. Und ich hoffe, dass auch klar ist, dass natürlich alle Frauen betreffen kann, aber dass es auch zum Beispiel nicht binäre Menschen betreffen kann, dass es auch Transmänner betreffen kann und dass halt unterschiedliche Gruppen da auch irgendwie unterschiedliche, ja, auch noch, glaube ich, Verletzlichkeiten haben und dass man da einfach irgendwie weiß, glaube ich, oder und einfach so ein bisschen das Bewusstsein irgendwie dafür hat, dass manche Menschen einfach Situationen, die für einen ungefährlich oder unproblematisch erscheinen, vielleicht als ganz anders problematisch wahrnehmen und dass man da einfach vielleicht vielleicht danach handelt. Manchmal kann es auch ein einfaches Lächeln sein, was irgendwie einer Person helfen kann, sich vielleicht in der eigenen Umgebung sicherer zu fühlen. Oder woran ich jetzt zum Beispiel gerade dran denken muss, ist so eine kleine Pride Flag, so eine kleine Pride Pin kann auch, glaube ich, vielen Leuten einfach helfen, weil man halt weiß, hey, im Zweifelsfall erkenne ich, dass da ein Ally ist oder eine andere Person. Ich glaube, das sind auch so kleine Sachen, die auch einfach ganz wenig Aufwand sind und schon ganz viel zum Sicherheitsgefühl von anderen Menschen beitragen können.
Ja, ein ganz wichtiger Zusatz auf jeden Fall. Und danke, dass du uns den Fall und das Thema auch mitgebracht hast. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was uns beide immer wieder beschäftigt, aber ich bin sicher, so viele von euch auch. Deswegen hilft es da auch immer wieder drüber zu reden. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break! Yay! Ich glaube, es ist schon fast Tradition geworden, dass wenn ich irgendwo unterwegs war, dass ich eine Puppy Break mitbringe, weil von irgendeinem Tier, was mir dort begegnet ist. Ich glaube, ich kann gar nicht anders. Und so
hast du uns eine Puppy Break über Puppies mitgebracht? Amanda hat mir nämlich super viele Fotos geschickt von super süßen Hunden.
Also, wenn ihr jemals viele Hunde einfach sehen wollt, auf Sardinien gibt es unfassbar viele Hunde. Also, das ist die Hunde-Central gefühlt. Jeder hatte da seinen süßen kleinen Bauwau am Strand und ganz viele Leute, die da joggen waren und gechillt haben. Und dann haben wir am vorletzten Tag einen Hund gesehen, der so neben uns gewohnt hat. Und der war oben, so im dritten Stock auf der Terrasse. Und dann sind wir da so lang gelaufen, meine Freundin und ich, und haben so, oh, du bist ja ein Süßer. Und er hat uns so angeguckt, hat mit dem Schwanz gewedelt, ist diese Treppe, diese Wendeltreppe runtergelaufen und bis zu so einem Tor und hat sein Köpfchen durch das Tor gesteckt, damit wir ihn streicheln können. Und ich war so...
Hab ich Fotobeweis für...
Ja. Und dann habe ich natürlich ganz schnell ein Foto gemacht. Mein Gesicht ist auch einfach so. Ich kann mein Gesicht dann nicht zusammenfassen. Süß. Sehr viele süße Hunde. Tatsächlich ist meine Puppy Break aber nicht den Puppies gewidmet, sondern anderen Tieren, die es auf Sardinien gibt. Und zwar Flamingos. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Wir wussten es kurz bevor wir geflogen sind, waren aber total überrascht, weil da einfach Flamingos leben und haben sie auch überall gesehen. Also es ist nicht mal so, dass es sie irgendwie dann an einzelnen Stellen gibt, in irgendwelchen so Schutzgebieten, wo man hinfahren muss, sondern direkt bei uns beim Strand gab es Flamingos. Wir haben Flamingos auch fliegen gesehen, so eine ganze Kolonne, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber richtig, richtig viele. Und deswegen habe ich euch ein paar Flamingo-Fakten mitgebracht. Zum einen, ein ziemlich bekannter Fakt, dass Flamingos gar nicht rosa zur Welt kommen, sondern eher weiß sind und erst durch die Nahrung, die sie aufnehmen, dann diese rosa Farbe erhalten. Das hat nämlich was mit den Krebstieren oder auch den Algen zu tun, die sie essen. Die haben nämlich sehr viel Carotinoide. Und kennen wir auch aus unseren Karotten, ist dann der gleiche Farbstoff. Und die sammeln sich dann in den Federn ab und dann färben sich diese rosa. Und was ich an Flamingos so niedlich finde, ist natürlich dieser typische Einbeinstand, weil ich das einfach so cute finde, wie alle auf einem Beinchen stehen. Und das hat tatsächlich auch einen Grund, denn für Flamingos ist es am bequemsten, wenn sie stehen, weil ihre Knie einrasten. Also sobald ihre Beinchen halt gerade sind, müssen sie dann kaum ihre Muskeln wirklich benutzen und können so mühelos ziemlich lange herumstehen. Und weil es ja manchmal in diesen Gewässern, in denen sie dann stehen, ziemlich kalt ist, heben sie dann das eine Beinchen ab, um es dann in ihrem Gefieder wärmen zu können und tauschen dann ihr Standbein auch ab und zu, sodass ein Bein immer warm ist und das andere steht dann so ganz bequem eingerastet, was ich einfach super niedlich fand. Und was ich dann auch noch gesehen habe, was ich sehr, sehr cute fand und worüber wir oft reden, wenn wir über unsere Tierfakten reden, ist, dass Flamingos überwiegend monogam leben und bei denen kümmern sich Männchen und Weibchen abwechselnd um ihre Eier und auch um die Erziehung der Küken. Und als letzter Fakt, bei den Flamingos ist es tatsächlich so, dass man Männchen und Weibchen nicht an der Optik unterscheiden kann. Männchen sind zumeist ein ganz bisschen kleiner, aber sie haben nicht, wie man es bei anderen Vögeln kennt, dann unterschiedliche so Merkmale, sondern die sehen eigentlich exakt gleich aus. Und ja, das sind meine kleinen Flamingo-Fakten für heute.
Hast du auch das Gefühl, dass es so, wie es mal so eine Eulenphase gab, auch eine Flamingo-Phase gab? Vielleicht ein bisschen weniger als die Eulen, aber schon so eine Flamingo-Phase?
Ich glaube, dass ich würde die schon auf ein gewisses Level tun. Ich glaube, die Flamingos kamen ein bisschen später. Ich glaube, Eulen waren so sehr für sich für eine bestimmte Zeit. Und die Flamingos waren, glaube ich, über einen längeren Zeitraum, aber auch sehr big. Weil ich kenne auch zum Beispiel viele Leute, die auch viel mit Flamingos, also Flamingos cool finden. So die Freundin, mit der ich geflogen bin, witzigerweise, hat ein Flamingo-Kissen gehabt. So komplett unabhängig davon. Und ich sehe das auch. So Flamingos sind schon auch ein bisschen ein Thema.
Ja, irgendwie habe ich immer so Flamingos und dann noch mit so Neon-Signs und Pineapple irgendwie im Kopf.
Ihr könnt jetzt eure Flamingos spammen. Dürft ihr gerne in den Kommentaren machen, wenn ihr das jetzt gehört habt. Natürlich nur. Ja, und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du was dabei?
Ja, ich warte auch schon die ganze Zeit darauf, dass ich es jetzt empfehlen kann. Ey, du weißt es, ich habe es schon empfohlen. Wir haben da, glaube ich, gestern drüber geschrieben. oder gesprochen. Und zwar geht es, und das ist jetzt überhaupt kein Geheimtipp, aber ich möchte trotzdem, dass viele Leute diesen Podcast hören.
Ach so.
Es geht um NDA-Geschichten, die nicht erzählt werden sollten, von Maike Backhaus und Nora Gantenbrink und noch eine ganze Reihe anderer Leute, die daran gearbeitet haben, wo es um die Geschichte von Kascha Lehnhardt geht, die eine Zeit lang mit Jerome Boateng zusammen war und schließlich Suizid begangen hat. Also ist jetzt eine ganz vereinfachte Darstellung. Ich glaube, dass ganz viele Leute den schon gehört haben. Ich weiß, dass es eine Zeit gab vor ein paar Wochen, wo meine ganzen Stories voll waren mit Leuten, die den Podcast gehört haben. Und ich hatte den Podcast gewählt, weil wir ja in diesem Monat bei unserer Lese-Challenge das Thema True Crime haben. Und ich hatte so ein paar Sachen überlegt und dann dachte ich, hey, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diesen Podcast zu hören. Und fand ihn unglaublich gut, unglaublich erschütternd. Das hat sich irgendwie genau auch eingereiht in diese Zeit, wo ich jetzt den Fall mit Aisling Murphy auch überlegt hatte und wo ich da viel drüber nachgedacht habe. Und dieser Podcast, es sind jetzt 5 Folgen. Ich glaube, es kommt noch eine 6. Ich habe extra so kein Spiegel Plus Abo dafür abgeschlossen, weil ich die 5. Folge hören wollte, die es jetzt aber auch mittlerweile bei Spotify gibt. Also ihr könnt jetzt auch einfach so hören. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hätte mir tatsächlich noch mehr anhören können, sehr viel mehr dazu anhören können. Bin gespannt, was da jetzt vielleicht noch in den nächsten Staffeln kommt. Aber ja, also wenn dieser Podcast bei euch auf der Liste steht und ihr überlegt, den zu hören, hört ihn. Gleichzeitig glaube ich, weil das hat mir wirklich, und das ist so krass geschildert, man hört zum Beispiel auch viele Sprachnachrichten und so, es hat mich so schockiert und daran erinnert, wie in was für toxischen Beziehungen viele Menschen gefangen sind, sage ich mal, gefangen sind oder sich da drin befinden. Und wie krass das ist. Und irgendwie auch so, ich bin irgendwie in einer Beziehung, wo man einfach, wo es entspannt ist, wo man sich immer supportet und man sich weiß, man kann sich zu 100% auf den anderen verlassen und so. Und was, wie gut das ist und wie wichtig das ist und dass es eigentlich genauso sein sollte. Weil in diesem Podcast wird irgendwie so diese Unsicherheit, so diese Spielchen und so klar. Und ich habe so viel drüber nachgedacht, wie viele mentale und kognitive Ressourcen sowas frisst von Menschen, wo dann die Beziehung irgendwie so konsumiert. Und das ist, wo man die ganze Zeit dran denkt. Und das ist ja auch oft so, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast, dieses Gefühl von Schmetterlingen im Bauch gar nicht unbedingt gut ist, sondern auch ein Anzeichen sein könnte theoretisch. Hey, da ist immer irgendwie mein Nervensystem ist nicht gechillt, ich fühle mich nicht sicher. Und dass das halt, ja, und dann auch so dieses, ja, diese ganzen Unsicherheiten und so. Und
ja,
das fand ich schon richtig, also das hat mich wirklich mitgenommen. Und ich glaube, dass es für Menschen, die sowas auch wirklich krass erlebt haben, auch wirklich sehr, sehr hart sein kann, sich das anzuhören.
Also ich, bei mir steht es auch ganz oben auf der Liste. Ich will das auf jeden Fall hören. Ich habe es jetzt noch nicht gehört. Aber ich glaube halt auch, dass es halt so ein wichtiges Thema ist. Und vielleicht auch gerade das, was du auch schon geschildert hast und was ich sonst so wahrgenommen habe, dass dieses Schockierende auch vielleicht manchmal gebraucht wird, um Leute auch ein bisschen wach zu rütteln. Nicht mal unbedingt Leute, die selbst in so Beziehungen sind. Vielleicht auch, das wäre natürlich auch, also was heißt gut, wenn man vielleicht sehen würde, okay, das ist gar nicht so gesund. Aber auch alle drumherum einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein vielleicht dafür schaffen, dass, wie gefährlich das auch ist. Also wirklich gefährlich. Und wie oft sowas auch runtergespielt wird vielleicht. Deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt darauf.
Ich bin so gespannt, was du sagst. Wir müssen auf jeden Fall dann reden, weil ich hatte danach auch so einen krassen Redebedarf irgendwie. Ich wollte darüber reden und
ja,
ich glaube, wenn ihr das, falls ihr es schon gehört habt, wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine, so von diesem Gefühl und diesem Fragen und weißt du, was mir auch bewusst geworden ist und was ich richtig so ein ganz krasser Moment war. Ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, einfach nochmal Fotos. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, die Staffel damals, wo Kascha bei Jeremy's Next Topmodel war, geguckt habe.
Echt?
Ich habe mich dann auf einmal, also an ihr Kind, ich sag mal Kindheitsgesehen, damals war sie ja noch sehr jung, erinnert und war auf einmal so, oh mein Gott, das ist die Kascha.
Ja.
Und das hat mich dann irgendwie noch mehr, und ich finde, das wirkt, merkt man auch irgendwie, wie jung sie war. So jetzt, und das merke ich immer wieder, dass man irgendwie so, bei so jüngeren Frauen, weiß ich nicht, wie das bei dir ist, aber habe ich immer so ein krasses Beschützergefühl mittlerweile, dass ich so denke, oh mein Gott, ich
und vor allem,
weiß ich nicht.
Ja. Total. Ich habe die Staffel nicht gesehen. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wann die letzte Staffel war, die ich nochmal ganz geguckt habe. So irgendwie, ich habe es immer mal wieder auch noch probiert. Aber ich weiß nur, dass ich das damals total doll verfolgt habe, als dieser ganze Shitstorm auf sie losging. Und ich habe das alles gesehen und dachte mir schon so, oh mein Gott, wie soll ein Mensch das aushalten? Und dann, ich dachte mir schon so, oh mein Gott, das ist einfach, weil ich glaube, Leuten ist einfach nicht bewusst manchmal, wenn es gerade um Social Media geht, dass A, manchmal vergisst man, dass da echte Menschen sitzen, die das aushalten müssen, die nicht mal ihr eigenes Instagram mehr öffnen können, die wahrscheinlich überall belagert werden. Stellt euch mal vor, ihr sitzt da und ihr könnt nichts mehr benutzen. Ihr könnt nicht mal euren Account, weil ihr wisst, da ist nur noch Hass. Ihr könnt nicht mal wirklich YouTube gucken, weil ihr auf dem Startbildschirm wahrscheinlich nur noch euer Gesicht seht. So, ihr werdet verfolgt von Hass von Menschen, die euch nicht kennen, die keine Ahnung haben von dem, was wirklich passiert ist, aber sich eine Meinung bilden. Das ist so unvorstellbar schlimm. Und ich weiß noch genau, wie beängstigend ich das fand und wie krass es dann war, als dann bekannt gegeben wurde, dass Kasia Suizid begangen hat. Das wie, oh, das war uns allen gar nicht bewusst und oh, so. Ich war so wütend, auch ehrlich gesagt, weil ich mir einfach dachte, das ist so ein Beispiel dafür, wie dann im Nachhinein alle sagen, ja, ich wusste nicht genau, dass das jetzt schlimm ist, mein einer Kommentar. Ja, aber einer von hunderten, tausend Kommentaren ist halt Kacke und muss nicht sein. Ja. Und beendet Menschenleben. Nicht nur in ihrem Fall, sondern in vielen Fällen. Und das ist so schlimm. Und wie du ja vorhin schon gesagt hast, wir wissen, wir haben eine tolle Community hier und wir sind uns so sicher, dass die meisten von euch das nicht machen. Aber wir wissen trotzdem alle, wie viele Leute es da draußen gibt. Und selbst wenn wir uns nicht daran beteiligen, können wir ja theoretisch helfen, das auszuwiegen, indem wir supporten, Menschen gut zusprechen, für andere da sind, die sowas durchmachen. Weil ich glaube, dass das auch sehr viel wert sein kann.
Ja, ich glaube, das ist es halt auch. Und gleichzeitig sehen wir, glaube ich, auch so ein bisschen wieder, was da in diesem Fall, ich meine, sowieso so, ich sag mal, Klatschpresse ja eh. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade junge und ich sag mal jetzt überdurchschnittlich attraktive Frauen auch wirklich gerne zum Abschuss freigegeben werden. Es erinnert mich an den Fall Amanda Knox. Es gibt aber auch andere Fälle irgendwie, finde ich, in Deutschland, wo dann Frauen rausgesucht werden und auf einmal sich alle auf diese Personen einschießen und da einfach so eine krasse Kälte herrscht dann und man irgendwie, und ich frage mich, ob das manchmal was damit auch dann zu tun hat, dass man denkt, naja, die sind ja so schön, die haben ja irgendwie alles, dann können wir die ja auch kaputt machen. So, ob das auch manchmal noch mit reinspielt. Wie so eine Jagd dann auf diese Menschen gemacht wird, auch online.
Ja, voll. Ich finde es halt einfach nur super beängstigend, ehrlich gesagt. Und
Und halt auch die Rolle der Medien, weil ich denke halt auch so, natürlich auch jedes Mal, wenn du halt wie bei Amanda Knox oder in anderen Fällen, wenn du ein schönes Gesicht dann auf die Zeitung druckst, auf den Online-Artikel oder in den Thumbnail von deinem, was weiß ich, YouTube-Video, kannst du davon ausgehen, dass die Leute wahrscheinlich mehr draufklicken, weil ein schönes Frauengesicht erstmal sowieso die Leute auf dich zieht und wenn das dann noch im Thumbnail ist und dann geht es noch um die Frau, dass wahrscheinlich einfach das halt Traffic hochtreibt, Klickzahlen hochtreibt und dass da halt wirklich auch die Presse eine krasse Verantwortung hat oder die Leute, und das ist ja das Problem, es sind heute ja nicht mehr nur Presse, es sind ja auch, ich sag mal, Leute wie Meinungsmacher irgendwie, bei Twitch, bei YouTube und so. Und da halt einfach so viele, die aber auch gleichzeitig irgendwie, viele Leute hetzen können.
Ja.
Die gerade auch Männer, die irgendwie dann für die Leute als Vorbild gelten, was man ja auch in einem Fall von einem Fußballspieler zum Beispiel auch hat.
Und das macht es ja irgendwie noch gefährlicher, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil viel, was in den sozialen Medien passiert, ist ja gar keiner Kontrolle so richtig überlegen, wo man sich auch sagen muss, die Plattformen nehmen sich da ja auch super gerne raus und sind so, naja, solange es den Geld bringt, ist jetzt auch nicht so wichtig, was da jetzt genau alles passiert. Mhm. Und anders als bei der Presse, wo wir auch wissen, dass viel Scheiße passiert, aber wo man eher noch das Gefühl hat, okay, da gibt es wenigstens eine Instanz oder eine Möglichkeit, dass man da Beschwerden einlegt oder dass Sachen vielleicht noch überprüft werden, dass da Kritik geäußert wird. Anders als wenn es halt eine Individualperson ist, die sich hinsetzt, aber im Endeffekt eine gleichwertige, wenn nicht so der größeren Einfluss hat auf Menschen und Meinungsbildung und so weiter. Und ich glaube, das muss uns viel bewusster werden, wie gefährlich das halt auch sein kann.
Ja, absolut.
Da haben wir jetzt viel noch drüber geredet. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, will mir den Podcast auch anhören. Und meine Empfehlung ist auf jeden Fall was ganz, ganz anderes. Ich habe nämlich jetzt in den 3 Wochen, die ich weg war, endlich mal wieder auch so ein bisschen Serien geguckt und Filme geguckt, was ich ja vorher echt irgendwie gar nicht richtig geschafft habe. Und eine Serie möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, die ich ganz gut fand, die mich ziemlich gut unterhalten hat. Und zwar ist es Das Signal. Und das ist eine Miniserie, das ist 4 Folgen lang und ist mit und von Florian David Fitz. Und ich fand das erstmal eine richtig gute Produktion. Ich fand das auch schauspielerisch, Casting und so weiter, super gute Leistung. Und ich fand die Geschichte auch ganz spannend. Es geht um Sven. Sven und Paula sind in einer Beziehung, haben auch noch eine Tochter, Charlie. Und Paula fliegt ins Weltall. Sie soll da forschen mit einem ihrer Kollegen zusammen. Und im Weltall passiert dann etwas, was ich natürlich nicht spoilern möchte. Am Anfang ist auch nicht ganz klar, was los ist und was genau das Mysterium ist, weil Paula irgendwas erfahren hat, was scheinbar große Konsequenzen hat. Denn was kann ich sagen, ohne dass es ein Spoiler ist? Es ist schwierig. Ich muss tatsächlich sagen, es ist wirklich schwierig, es zu beschreiben. Ich würde empfehlen, es zu gucken. Es geht auf jeden Fall ums Weltall, es geht um Intrigen, es geht so ein bisschen um Verschwörung, es geht auch um die Frage, gibt es Aliens, gibt es keine Aliens und wie würde vielleicht auch unsere Regierung darauf reagieren, wenn es Aliens geben würde. Ich fand es total spannend. Es hat so ein bisschen Mystery-Elemente, aber auch so sehr eindrucksvolle Bilder. Ich fand diese ganzen Szenen im Weltall super spannend und eindrucksvoll. Und wenn ihr es noch nicht geguckt habt, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
Ich mag ja kein Weltall, aber es hört sich an wie eine Serie, die ich mit meinem Freund gucken sollte.
Ich kann es mir schon sehr vorstellen. Ich würde es, ich kann es ja mal vorschlagen.
Ja, wir haben gerade festgestellt, dass wir keinen Hot-Take haben. Beziehungsweise wahrscheinlich hätten wir schon Hot-Takes, aber
ja.
Wir haben ja jetzt schon im Rahmen der Empfehlung doch nochmal sehr viel über das Thema geredet. Das zählen wir jetzt rein. Wir sind super gespannt, was ihr zum Fall denkt, ob ihr vielleicht auch NDA zum Beispiel aber auch gehört habt, was so eure Erfahrungen sind, eure Tipps. Vielleicht haben wir, also ich kann mir vorstellen, dass es dann auch irgendwie mega smarte Sachen gibt, die man mal gar nicht irgendwie auf dem Schirm hat und die wir jetzt vergessen haben und so. Und ja. Oder vielleicht auch Tipps für unsere, für die Leute in unserer Community, die selber sagen, hey, was kann ich machen als nicht betroffene Person oder meistens nicht betroffene Person? Wie kann ich helfen? Ich glaube, das wäre einfach mega cool, wenn wir uns da ein bisschen drüber austauschen könnten.
Genau. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und damit beenden wir diese Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das war Puppies in Crime.
Tschüss.